Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Mein Name ist Max und heute widmen mein Kollege Matthias und ich uns der Frage, welche spannenden Serien-Highlights starten eigentlich noch dieses Jahr? Und damit ihr nicht auf unsere Monatsvorschau-Folgen warten müsst und jetzt schon einen Überblick bekommt, stellen wir euch die 20 größten Serien-Highlights 2025 vor, die bis zum Ende des Jahres noch erscheinen werden bzw. können. Matthias, erstmal hallo.
Hallo.
Bist du bereit? Daumen hoch, Daumen runter.
Ich bin bereit. Ich esse gerade noch hier eine Banane zur Stärkung, damit wir durch diesen Podcast kommen. Wir haben nämlich echt einiges aufgeschrieben, gell? Ja. Also ich bin wirklich begeistert, was da noch alles auf uns zukommt dieses Jahr.
Dann lasse ich dich noch kurz aufessen und sage auf ins Streamgestöber. Die letzten zwei Wochen haben wir im Streamgestöber auf die bisher besten Serien des Jahres zurückgeschaut, aus dem ersten Halbjahr. Und Matthias, weil du in unserem Serien-Halbjahres-Fazit nicht dabei warst, wollte ich auch dich nochmal ganz kurz fragen, wie denn so dein Zwischenfazit zum Serienjahr 2025 lautet.
Es ist leider ein wieder sehr schockierendes Fazit, weil ich so wenig geguckt habe, beziehungsweise so viel noch auf meiner Watchlist steht, wo ich einfach nicht dazu komme. Aber ich habe vielleicht mit Andor schon die beste Serie des Jahres gesehen. Insofern fühle ich mich auch sehr erfüllt und glücklich. Ich habe das Gefühl, so eine Serie, die einen so komplett einnimmt, mit der man sich wirklich nonstop beschäftigen kann und dann auch so ein bisschen von Woche zu Woche dem hinterherdenkt, das kann schon viel wettmachen dafür, dass ich vielleicht 10 eher austauschbare Netflix-Serien oder so nicht gesehen habe. Also ich weiß, wenn ich in die Listen gucke, mir fehlt eine Menge. Aber wenn ich so auf mein Herz höre, was habe ich gefühlt, als ich Andor geschaut habe, die Serie, die hat schon einiges gut gemacht. Und wir hatten außerdem eine zweite Staffel von The Last of Us. Also,
und das Studio hast auch geguckt.
Stimmt, es könnte wirklich deutlich schlimmer sein dieses Jahr. Und Achtung, ich stecke gerade mitten in The Bear, Staffel 2, die ja
Staffel 2? Dort bist du aber ein bisschen hinterher.
Ich bin richtig hinterher. Nein, in der neuen Staffel natürlich. Und das hebe ich mir gerade noch so ein bisschen auf, weil ich das nicht sofort verpulvern will. Genau.
Ich sag, besorg dir schon mal Taschentücher für die letzten 3 Folgen.
Oh ja.
Sehr, sehr aufwühlend für mich gewesen. So, jetzt wollen wir aber nicht zurückblicken, sondern nach vorne blicken in dieser Folge. Matthias und ich haben einmal gemeinsam uns durch die Massen an Serienankündigungen gewühlt, was voraussichtlich bis zum Ende des Jahres noch starten wird oder schon terminiert ist, und haben euch 20 neue Serien mitgebracht, die unserer Meinung nach auf eure Merkliste gehören könnten. Aber bevor wir auf die kommenden Serien-Highlights uns auf die stürzen, gibt es hier erst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die finale Staffel von The Handmaid's Tale, das Historien-Epos Rise of the Raven, der amerikanisch-israelische Thriller The German, das Outlander Prequel Blood of My Blood und natürlich die neuesten Staffeln der The Walking Dead Spin-offs Dead City und Daryl Dixon. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv streamen. Du willst noch mehr? Dann teste jetzt einfach die ganze Welt von Magenta TV 7 Tage kostenfrei. Und für das ultimative Streaming-Erlebnis gibt's den Magenta TV Megastream-Tarif mit Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ für nur 30 Euro monatlich. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. Zu Beginn des Jahres haben wir im Streamgestöber ja schon eine große Vorschau gemacht, auf welche 25 Serien wir uns dieses Jahr besonders freuen. Davon sind einschließlich Juli 11 Stück bisher schon erschienen. Ein paar sind mittlerweile auch leider schon auf das nächste Jahr verschoben worden.
Was gehört das so dazu?
Night of the Seven Kingdom wurde zum Beispiel verschoben. Genau. Oder die Spider-Noir-Serie wurde auch verschoben auf nächstes Jahr. Genau, wir haben aber jetzt nicht einfach nochmal alles aus der ersten Vorschau mitgebracht, was nicht gestartet ist, sondern einen neuen Mix zusammengestellt aus Blockbuster-Highlights, potenziellen Geheimtipps und interessanten Serien, auf die wir uns persönlich schon mächtig freuen. Juli-Starts haben wir jetzt mal ausgeklammert, weil die hatten wir in unserer Juli-Vorschau, Monatsvorschau schon. Die könnt ihr gerne nochmal nachhören. Und August-Starts haben wir jetzt auch versucht, auf ein Minimum zu halten, weil nächste Woche bekommt ihr schon unsere Vorschau auf die besten August-Serien im Streamgestöber. Das geht jetzt hier Schlag auf Schlag. Genau, das war mein Vorwort und jetzt würde ich sagen, lass uns keine Zeit verlieren und direkt einsteigen mit einem echten Knaller, Matthias. Welches die meisterwartete Serie, unsere meisterwartete Serie des Jahres?
Ja, also das ist Alien Earth bei Disney Plus. Die startet jetzt im August, geht's bald schon los, 9. August, also wirklich nicht mehr lange warten. Wir haben aber theoretisch schon sehr lange auf diese Serie gewartet, weil eine Alien-Serie, die ist in der Gerüchteküche unterwegs, seitdem ich ehrlich gesagt über Filme und Serien schreibe. Okay, das ist vielleicht übertrieben.
Aber Prometheus schon.
Ja, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber
es ist schon lange.
Es ist wirklich schon. Also es fühlt sich so an mit, oh mein Gott, das kommt tatsächlich noch, ist das denn wahr? Und vor allem, es kommt von jemandem, der schon richtig gute Serien gemacht hat und nicht nur einfach Serien frei erfunden hat, sondern quasi Serien bzw. Filmgeschichten in Serienform adaptiert hat. Ich spreche von Noah Hawley, den ihr vielleicht durch Fargo und Legion kennen könntet. Also Fargo gibt es den Film von den Coen-Brüdern, wo sich damals auch die Leute dachten, warum in aller Welt wollte man dazu eine Serie machen? Und da war die Serie wirklich absolut genial, hat den Geist des Films eingefangen, aber auch nochmal so eine völlig neue Mythologie dem Ganzen hinzugefügt. Legion leitet sich von den X-Men-Comics ab, hat jetzt direkt nicht sehr viel mit den Filmen zu tun, die wir da mit Patrick Stewart und Co. gesehen haben, aber ehrlich gesagt für mich bis heute auch so einer der kreativsten Eingriffe in, wie kann ich Comic-Geschichten in Film, Serienform erzählen, und ich glaube, da darf man dann gespannt sein, was macht so jemand aus dem Alien-Universum, was ja bisher recht überschaubar ist. Also wir hatten die ersten 4 Hauptfilme, dann kamen hier die Prequels von Ridley Scott, das war Prometheus und Alien Covenant, und jetzt der letzte Alien-Film, der das Franchise auch nach einer sehr langen Pause wieder so ein bisschen halb aus der Versenkung zurückgeholt hat, war letztes Jahr Alien Romulus, der ins Kino kam.
Ursprünglich spielte zwischen dem ersten und zweiten Teil.
Genau, ein In-Between-Quill sozusagen. Und diese Alien-Serie, die führt uns jetzt nochmal ein Stück weiter in die Vergangenheit zurück. Wir sind im Jahr 2120 und wer Alien gesehen hat, weiß, wahrscheinlich weiß das keiner, aber ich habe es nachgelesen, das ist rund 2 Jahre vor der Handlung des ersten Alien-Films. Also wir sind quasi noch vor den Abenteuern, die hier Ellen Ripley, Sigourney Weaver erlebt, und finden uns auf der Erde wieder, was eigentlich auch ein ziemliches Novum für die Reihe ist. Wir haben da theoretisch schon mal ganz kurz vorbei geschaut. Das war schon mindestens einmal Paris mit dem Eiffelturm zu sehen. Ich bin mir aber gerade gar nicht sicher, ob das eine richtige Szene in dem 4. Alien-Film war oder einfach nur so eine Deleted Scene. Da müsste ich ehrlich gesagt nochmal dazu zurückkehren. Aber auf alle Fälle, dass so ein richtiger Alien-Film auf der Erde gespielt hat, das gab es bisher noch nie. Und dort macht ein Raumschiff eine Bruchlandung und dann entkommen ein paar Bestien, die besser nie die Erde gesehen hätten, und es beginnt ein weiterer Überlebenskampf. Was besonders spannend ist, unsere Protagonistin Wendy ist ein Hybrid. Wir kennen ja bisher so im Alien-Universum eher die synthetischen humanoiden Roboter, die sich wie Menschen verhalten können und die auch super intelligent sind, aber die Hybriden haben tatsächlich ein menschliches Bewusstsein, obwohl sie Roboter sind, und da driftet fast schon die Alien-Reihe sehr stark Richtung
Ghost
Blade
in the
Runner.
Shell auch.
Achso ja, Ghost in the Shell, Blade Runner wollte ich jetzt sagen, weil das auch ein Ridley Scott-Film ist. Genau, ich bin super gespannt darauf. Die Prämisse klingt sehr vielversprechend. Hauptdarstellerin ist Sydney Chandler, der Rest des Castes ist recht unbekannt. Wir haben einen großen Serienveteran dabei, das ist Timothy Olyphant. Der spielt eigentlich eher so Western-Leute in Deadwood und Justified. In der Vergangenheit, in der Gegenwart, jetzt im Alien-Universum. Sogar hier bei The Mandalorian ist er ein kleiner Western-Held gewesen. 9. August geht's los. Wir haben 8 Folgen. Es beginnt mit einer 2 Folgen Premiere, danach im Wochentakt bei Disney Plus in den USA ist das eine FX Hulu Serie. Ich bin wahnsinnig gespannt. Das ist ehrlich gesagt schon mein Most Wanted in dieser Liste.
Definitiv auf Platz 1. Ich glaube, sehr viel mehr müssen wir dazu gar nicht jetzt sagen, weil wir werden die kommenden Wochen bestimmt noch ein paar Mal über Alien sprechen.
Oh ja.
So, dann mache ich weiter mit der zweiten Serie. Und die ist, heißt Outlander Blood of My Blood. Oder meine schöne Kurzform, Outlander Bomb. Das ist eine Prequel-Serie zur romantischen, historischen Zeitreiseserie Outlander, die jetzt seit 2014 schon läuft tatsächlich und demnächst dann nach 8 Staffeln endet. Und zum Original muss ich jetzt, glaube ich, nicht viel sagen. Das sollte nach 11 Jahren vielleicht bekannt sein. So ganz grob ist es eine Adaption der Highland-Saga-Romane von Diana Gabaldon und eine epische Familiensaga, die damit begann, damals, dass eine Krankenschwester namens Claire im Jahr 1945 durch einen Steinkreis aus Versehen 2 Jahrhunderte in die Vergangenheit reist und ums Überleben kämpfen muss und sich in den Schotten Jamie Fraser verliebt. Und dann passieren viele Dinge über bisher 7 Staffeln hinweg. Genau, und die neue Serie beleuchtet nun die Liebesgeschichten der jeweiligen Eltern von den Outlander-Hauptfiguren Jamie und Claire. Einmal Jamies spätere Eltern Ellen und Brian im Schottland des Jahres 1714 und einmal Claires Eltern Julia und Henry im England zur Zeit des Ersten Weltkrieges. Und ich muss zugeben, meine Vorfreude auf die Serie war ziemlich gering, weil sich natürlich die Frage stellt, wie passen so 2 eigenständige Liebesgeschichten überhaupt zusammen und ist das ohne Zeitreisen überhaupt noch Outlander? Das Outlander, das ich liebe. Und jetzt kam aber vor kurzem der erste Trailer, der dann die Katze aus dem Sacke gelassen hat, worum es in der Serie wirklich geht. Und zwar ist die Serie doch etwas ganz anderes als befürchtet. Und im Prinzip doch Outlander 2.0 mit neuen Figuren. Denn jetzt wissen wir die Story von Julia und Henry, die sich während des Ersten Weltkrieges verlieben und dann eine kleine Tochter namens Claire bekommen. Nimmt eine unerwartete Wendung, weil bisher wussten wir eigentlich über diese beiden Figuren, dass sie in Claires Kindheit bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind. Tatsächlich sind sie aber wie ihre Tochter viele Jahre später auch unfreiwillig in die Vergangenheit gereist oder geschleudert worden und müssen im Schottland des 18. Jahrhunderts einander wiederfinden. Und so prallen dann diese 2 Geschichten dann doch auf unerwartete Weise aufeinander. Da bin ich dann doch schon sehr, sehr gespannt und da ist meine Vorfreude direkt doch in die Höhe geschnellt, weil die Serie dann auch alle Zutaten hat, was ich von Outlander eigentlich erwarte. Es gibt Zeitreisenromantik, eine anscheinend komplizierte, verschwurbelte Familiengeschichte und das, was Outlander schon lange fehlt, gibt's in dieser Prequel-Serie endlich wieder, die schottischen Highlands als Hauptschauplatz mit viel Tatern und Dreck. Weil das hat Outlander schon lange nicht mehr, nachdem die Familie nach Amerika übergesiedelt ist. Da fehlte so ein bisschen dieses Schottland-Feeling. Und dadurch, dass jetzt die Serie wieder im Schottland des 18. Jahrhunderts spielt, da freue ich mich schon sehr drauf. Du hast Outlander nicht gesehen, ne?
Ich bin da leider komplett raus. Ich kann deine Euphorie nicht ganz nachvollziehen. Aber ja, Schottland hat schöne Landschaften.
Genau, insgesamt gibt es 10 Folgen. Eine 2. Staffel ist sogar schon bestellt. Also es ist eine länger geplante Story und keine Miniserie. Und in Deutschland geht es bereits los am 8. August bei Magenta TV. Und dann springen wir zu Netflix.
Ja, Netflix hat nämlich eine Serie, die heißt Black Rabbit in den Startlöchern. 18. September 2025 geht das schon los. Eine der wenigen Serien noch in diesem Podcast, die wir fest datieren können. Der Rest ist eher so schwammig in der 2. Jahreshälfte irgendwo zu verorten. Das ist ein Drama, würde ich sagen, im weitesten Sinne von Zach Baylien, der hier Drehbücher geschrieben hat, wie so Creed 3, Gran Turismo, The Crow. Also er ist sehr weit rumgekommen. Er hat aber auch The Order geschrieben. Ein Film, ein sehr harter Thriller mit Jude Law und da war auch Kate Sussman dabei. Das ist die Produzentin von The Order gewesen und die hat jetzt zusammen mit ihm Black Rabbit für Netflix kreiert. Jude Law spielt die Hauptrolle. Jason Bateman spielt die 2. Hauptrolle. Die beiden sind Brüder, leben in New York, aber haben sich eigentlich ziemlich entfremdet. Die Jude Law-Figur hat ein Restaurant aufgemacht, was auch eher so in den Lounge-Bereich geht. VIPs kommen daher. Es ist ein gefragter Hotspot in der Stadt. Und irgendwann taucht auch wieder sein entfremdeter Bruder auf, Jason Bateman. Und er überlegt, soll er ihn in sein Leben lassen oder nicht. Er entscheidet sich dazu mehr oder weniger unfreiwillig. Und dann beginnt das Chaos. Die beiden Brüder kommen nicht weiter miteinander klar. Und das wird dann, glaube ich, eher ein sehr emotionales Drama, was interessant ist, weil das unterscheidet sich sehr von der letzten großen Netflix-Serie, die Jason Bateman hatte, nämlich Ozark. Das war ja eher so ein Crime-Thriller auf den Spuren von Breaking Bad, aber er hat hier einige Ozark-Leute auch wieder mitgebracht. Laura Linney zum Beispiel kann man in den Regie-Credits finden. Und was ich auch noch sehr spannend finde, ist, die letzten zwei Folgen wurden von Justin Courcell inszeniert, den ich neulich hier auch schon mal im Podcast erwähnt hatte. Der hatte nämlich The Narrow Road to the Deep North, diese Kriegsdrama-Serie, die man aktuell bei Sky schauen kann und auch schon auf der Berlinale vertreten war. Die hat dieser gute Mann gedreht und er war natürlich auch in The Order mit Jude Law involviert. Also ich habe das Gefühl, hier schließen sich gerade ganz viele Kreise und deswegen habe ich die unbedingt mal auf meine Watchliste gepackt. Es sind 8 Folgen, die alle auf einen Schlag bei Netflix erscheinen werden. Und
es gibt auch schon ein Startdatum?
Ja, ja, genau, 18. September. Genau, und ich hoffe, dass es mehr wird als eine so eine klassische, wir haben zwei Schauspieler und haben einfach eine Serie drumherum geschrieben, sondern dass auch die Serie an sich irgendwie spannend wird. Also das beobachte ich immer irgendwie bei den Apple-Produktionen, wo du immer denkst, was, den haben sie auch gekriegt, die haben sie auch gekriegt und das ist einfach nur so, aber was war's denn? War das, das war einfach die Julianne Moore-Serie. So. Und,
hast du gerade von Lisi's Story gesprochen?
Ja. Von der ja sonst kein Mensch mehr spricht. Aber Apple hat echt, also so Apple hat wirklich herausragende Serien, aber auch ganz viele Serien, wo echt so die Idee war, wir haben diesen einen Star, hat irgendjemand ein Drehbuch da, was wir verfilmen können? Ja. Ich bin mal gespannt. Vorsichtig optimistisch.
Ganz vorsichtig. Ich werde auf jeden Fall für Jude Law reinschauen und nicht für die extrem dunklen Vorschaubilder, die es schon gibt.
Oh ja. Aber ich meine, New York als Schauplatz, das kann man auch schon mal düster inszenieren, finde ich. Das ist sehr atmosphärisch.
Aber Jason Bateman darf gerne mal die Helligkeit runterdrehen, hochdrehen bei seinen Serien. So,
stimmt.
Dann kommen wir zur nächsten Serie. Du hast den Titel schon einmal erwähnt im Podcast eben. Blade Runner.
Wow.
Ich glaube, es gibt nur wenige Sci-Fi-Serien, auf die wir uns so sehr freuen wie diese, abseits natürlich von Alien noch. Und das ist das nächste Kapitel aus dem Blade Runner-Universum, das 1982 mit Ridley Scotts Cyberpunk-Meisterwerk begann und 2017 dann von Denis Villeneuve mit Blade Runner 2049 fortgesetzt wurde. Und jetzt gibt es Blade Runner 2099, die, wie der Titel verrät, 50 Jahre später spielt. Es werden wahrscheinlich keine Figuren aus dem vorherigen Film auftauchen. Gehe ich mal jetzt nicht so von aus. In unserer Jahresvorschau hatten wir die Serie in unserem Vorfreude-Ranking auf Platz 3 gewählt. Und leider muss ich jetzt sie unter Vorbehalt nochmal mit in die Vorschau bringen, weil es ist gar nicht so sicher, ob die Serie überhaupt noch dieses Jahr kommt. Aber wir freuen uns so sehr und das ist halt so ein großer Titel, dass wir mit reinnehmen wollten für die Vorfreude. Also entweder kommt sie Ende 2025 oder erst nächstes Jahr. Abgedreht ist sie tatsächlich schon seit Dezember, glaube ich, 2024. Aber es gibt halt bisher noch kein einziges Promomaterial und es ist überraschend still um die Serie. Vielleicht ändert sich das nochmal diese Woche auf der Comic-Con, weiß ich noch nicht. Aber ich hätte jetzt eigentlich eher damit gerechnet, dass die Serie so im Winter, also so Ende 2025 startet, aber im Dezember kommt auch die zweite Staffel Fallout zu Amazon. Und ich habe meine Zweifel, ob Amazon wirklich zwei große Sci-Fi-Serien so direkt hintereinander oder zeitgleich an den Start bringen wird. Könnte dann vielleicht doch etwas länger dauern. Schauen wir mal. Nichtsdestotrotz, Vorfreude ist riesig, auch ohne jegliches Bildmaterial, weil es Blade Runner ist. Genau, Handlungen gibt's auch noch nicht wirklich was, worum es geht. Also entwickelt wurde die Serie von Silka Luisa, die vorher den Zeitreise-Thriller Shining Girls, auch eine Serie bei Apple TV Plus, die um einen Star herumgebracht wurde, gemacht hat. Und die ersten zwei Folgen werden oder wurden von Jonathan Van Tulleken inszeniert, der auch die Auftaktfolgen von Shogun damals die Regie übernommen hatte. Und die Hauptrollen spielen unter anderem Michelle Yeoh, Hunter Schafer und Tom Burke. Also schon mal drei sehr coole Schauspielende, da freue ich mich schon sehr. Und ja, wir warten und warten schon lange auf die Serie, die wurde 2022 tatsächlich schon bestellt. Und wegen der Hollywood-Streiks verzögert sie sich dann die Produktion massiv. Ja, schauen wir mal. Ich hoffe, wir müssen nicht noch viel mehr länger warten jetzt auf Blade Runner.
Ich hoffe wirklich, dass sie bei der Comic-Con so ein bisschen so einen splashy Auftritt hinlegen und dann innerhalb oder so wirklich ihre Promo-Kampagne kickstarten und einen Tag später ist das irgendwie die Most Wanted Serie von allen. Es ist auf alle Fälle bemerkenswert, dass wir sowohl Alien als auch Blade Runner sehr wahrscheinlich dieses Jahr, wenn nicht nächstes Jahr, bekommen, irgendwie so die zwei ikonischen Science-Fiction-Filme von Ridley Scott jetzt neu übersetzt in Serienform.
Nur der große Unterschied ist, Alien Earth ist ja eine langfristig geplante Serie, die auch mehrere Staffeln haben kann. Und die Blade Runner Serie ist die auf jeden Fall eine Miniserie.
Ah, okay, das wusste ich zum Beispiel bisher noch nicht.
Damit wir nicht 5 Jahre danach auf Staffel 2 warten müssen, naja, wenn es jetzt schon so lange dauert.
Ich glaube, sie wissen halt auch, dass theoretisch bisher jeder Blade Runner Film gefloppt ist, zahltechnisch.
Vielleicht dachten sie, vielleicht ist ja Streaming der Ort, an dem Blade Runner erblühen kann.
Ich meine, warum nicht? Also wie du schon gesagt hast, das ist das Blade Runner-Universum und davon kann man nicht genug kriegen. Also ich erwarte mir einen audiovisuellen Leckerbissen.
Und hoffentlich wird es nicht das nächste Dune Prophecy.
Autsch. Das ist heute nicht zu Ende geschaut.
So, nächste Serie, wieder bei Netflix, Matthias.
Ja, willkommen im House of Guinness. Startet bei Netflix die neue Serie von Steven Knight. Der hat Peaky Blinders geschaffen und ganz viele verschiedene Drehbücher zu Filmen und Serien beigesteuert. Aber Peaky Blinders ist, glaube ich, das, warum ihn die Film- und Serienwelt kennt und liebt. Peaky Blinders ist ja auch bei Netflix an sich ein großer Titel gewesen. Da wird er jetzt gerade auch mit Cillian Murphy der neue Film, nicht mal der abschließende Film, sondern einfach jetzt der Follow-up-Film gedreht, entwickelt, ist wahrscheinlich sogar schon abgedreht. Oder so, kommt dann bestimmt irgendwann nächstes Jahr. Aber davor schaut sich Steven Knight die Geschichte der Guinness-Familie an, die irgendwann im 19. Jahrhundert angefangen hat, als sie ihre Brauerei gegründet haben. Pendelt so ein bisschen zwischen New York und Irland hin und her, beginnt aber gleichzeitig auch mit einem sehr verheerenden Rückschlag, denn der ganze Gründer, der Gründer der Brauerei stirbt in den ersten Minuten der Serie, I guess. Das ist die Prämisse. Und daraufhin beginnt die Geschichte, den Fokus auf die Kinder zu richten, die erwachsenen Kinder. Edward, Arthur, Anne und Ben. Das ging gerade besser von der Zunge, als ich dachte. ja, ich kann ehrlich gesagt noch nicht so einschätzen, ob das eher in die Richtung von Succession geht, also dass unter den Kindern dann eher so dieser Erbstreit entbrennt, wer übernimmt die Kontrolle, wer hat welchen Einfluss oder so, oder ob es einfach dran geht, die Kinder müssen lernen, zusammen zu arbeiten, um irgendwie dieses Familienbusiness, hinter dem sie alle stehen, weiterzutragen. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen so eine Mischung ist. Bei Peaky Blinders geht es ja auch viel um Familie und dieses Gang-Leben und keine Ahnung, Sam Neill ist auch noch dabei, warum nicht? Hier in diesem Film haben wir Louis Partridge in der Hauptrolle. Ihr kennt ihn alle als den Jungen aus Paddington 2. Vielleicht habt ihr auch Eleanor Holmes gesehen oder ihr lest die Boulevard-Zeitung, dann wisst ihr, das ist der Boyfriend von Olivia Rodrigo aktuell. Anthony Boyle, der, Achtung, Scorpius Malfoy in The Cursed Child am West End in London gespielt hat, ist hier auch dabei. Er spielt den Arthur, das ist der Bruder. Die beiden werden bestimmt früher oder später aneinander geraten und Anthony Boyle könnte die eventuell auch in Masters of the Air entdeckt haben. Als ich recherchiert habe für die Serien heute im Podcast, sind mir viele Leute aufgefallen, die irgendwo in Masters of the Air rumgefallen sind. Er ist einer davon.
Masters of the Air.
Vielleicht werde ich das auch im Podcast noch ein paar Mal erwähnen. Ich habe mir immer eine Masters of the Air-Notiz gemacht, wenn es irgendjemanden gab, der in Verbindung zu dieser Serie steht. Die dritte Band of Brothers-Serie sozusagen. Große Kriegsserie bei Apple TV Plus. Nicht um 1 Star, sondern um 800 Stars rumgebaut. genau. Emily Fern spielt noch mit. Fionn O'Shea auch noch. Das ist so, dass die vier Hauptdarsteller, die anderen beiden haben mir nichts gesagt, deswegen habe ich schnell nachgeschaut hier. Emily Fern kennt man aus Black Mirror. Fionn O'Shea kennt man aus Normal People, da spielt er den Jamie und er war natürlich auch in Masters of the Air. Oh. Genau. Startdatum haben wir leider noch nicht, aber wir wissen, es werden 8 Folgen, die wir im House of Guinness verbringen werden. Die ersten 5 wurden von Tom Shackland inszeniert, der wirklich schon alles gemacht hat, was man im Seriengeschäft machen kann. Also war hier an Marvel-Serien wie Punisher, Iron Fist beteiligt. Zuletzt hat er den Leopard bei Netflix gedreht, aber auch schon so historische Sachen wie Ripper Street zum Beispiel. Das ist ja gar nicht so weit entfernt vom rauen Tonfall, würde ich sagen, von dem, was so in Peaky Blinders abgeht. Und ich glaube, so die beste Serie, an der er bisher mitgearbeitet hat, war Leftovers, wo er eine Folge gedreht hat. Genau, die anderen 3 Folgen sind von Munja Ackel gedreht, die letztes Jahr The Responder mit Martin Freeman bei der BBC hatte. Also das wirkt schon so, als sind hier sehr, sehr viele kompetente Menschen beteiligt um Steven Knight, der ja, glaube ich, schon einer der gefragtesten Serienmacher gerade in Hollywood ist, Drehbuchautoren. War ja kurzzeitig sogar bei dem Ray-Film involviert, bis er dann, naja, ausgestiegen ist, wie so viele andere auch.
Wie du es schaffst, Star Wars nochmal runterzubringen.
Ja.
Ja, ich glaube, Steven Knight ist einfach der Name, der allein schon irgendwie den Hype für die Serie entfachen kann.
Ich glaube auch, das ist so der größte Pull für mich, ja.
Ich hoffe, es wird mehr Peaky Blinders und weniger wie das Bierbrauer-Drama von der ARD Oktoberfest 1900.
Das habe ich nicht gesehen.
Was auch fortgesetzt wird dieses Jahr mit Oktoberfest 1905.
Ja, ich meine, was ist, wenn er irgendwann mal in der ARD-Mediathek einfach zu lang rumgesurft ist, diese Serie gesehen hat und sich gedacht hat, Moment, das kann ich auch mit Guinness.
Ja. So, wir springen zur nächsten Serie. Bei Disney Plus gibt es 2000er Nostalgie pur, bevor nächstes Jahr nämlich Scrubs wiederbelebt wird mit einer Revival-Serie, bekommt dieses Jahr auch Malcolm mittendrin ein Revival, das heißt Malcolm in the Middle, Life's Still Unfair. Und das Original, das lief damals von 2000 bis 2006 für 7 Staffeln und 151 Folgen. Ich war mir nicht bewusst, dass die so lange, also so umfangreich war, die Serie tatsächlich. Und die war damals natürlich im Comedy-Bereich bahnbrechend, weil sie im Gegensatz zu so klassischen Multicamera-Sitcoms nicht im Studio mit Publikum gedreht wurde, sondern das Format der Single-Camera-Comedy-Serien so mit etabliert hat und so einen Hype ausgelöst hat. Also wie bahnbrechend die Serie war, zeigt sich allein dadurch, dass WandaVision in dem Durchlauf der Sitcom-Geschichte auch Malcolm in the Middle mit als Hommage beglückt hat. Da gab es auch eine Malcolm in the Middle-Folge. Genau, das Revival ist aber leider doch etwas kleiner als vielleicht erhofft. Es ist nämlich eine Miniserie mit 4 halbstündigen Folgen nur. Ursprünglich sollte das nämlich ein Film werden, der jetzt aber im Prinzip auf 4 Teile aufgeteilt wurde für Disney+. Ich freue mich trotzdem auch einfach auf ein Wiedersehen mit den Charakteren und ihrem chaotischen Familienleben, was schon zur Handlung bekannt ist, und es ist nicht viel. Es geht natürlich wieder um Malcolm, der jetzt mit seiner Teenager-Tochter Leah zum 40. Hochzeitstag seiner Eltern eingeladen wird und auf der Feier wieder mit seinen Chaosgeschwistern wieder vereint wird. So viel ist schon bekannt.
Okay.
Also von den Originalstars ist schon bekannt, wer zurückkommt. Frankie Muniz als Malcolm, Bryan Cranston natürlich als Hal. Dürfen nie vergessen, es gab auch eine Bryan Cranston-Ära vor Breaking Bad. Jane Kaczmarek als Lois sowie Christopher Masterson und Justin Burfield als Malcolms Brüder Francis und Reese. Die Rolle von Malcolms kleinen Bruder Dewey musste leider neu besetzt werden, weil der frühere Darsteller Eric Persullivan sich komplett von der Schauspielerei verabschiedet hat und mittlerweile in Harvard studiert. Und haben gesagt, ne, wir lassen den mal in Ruhe weiter studieren.
Warum nicht?
Genau, ich bin schon sehr gespannt. Einen konkreten Starttermin gibt es noch nicht, aber wir wissen, dass die Serie im Dezember bei Disney Plus veröffentlicht werden wird. So, und nach was zu lachen, gibt's jetzt was zu gruseln, Matthias.
Ja, vielleicht auch zum Weinen, wer weiß. Vielleicht liegen wir am Ende von dieser Serie auf dem Boden und wissen auch nicht mehr, was wir mit uns anfangen sollen. It, beziehungsweise Es, Willkommen in Derry, Welcome to Derry, startet bei Sky, ist eigentlich eine HBO Max-Serie, die inzwischen auch zur HBO übergewandert ist und, naja, wie das der Titel schon ungefähr ahnen lässt, hat sie irgendwas mit den S-Filmen zu tun, die da 2017, 2019 ins Kino kamen. Das war ja damals diese große zweiteilige Verfilmung des Stephen King-Romans um den Clown Pennywise, beziehungsweise diese furchteinflößende Gestalt-Kreatur, die da in Form von Pennywise den Kindern in Derry das Fürchten lehrt. Alle paar Jahre kommt sie wieder und bringt Freude. So auch hier 1962, wir haben es ja nämlich mit einem Prequel zu tun, die It-Filme spielen, also da setzt die Handlung in den 80ern ein und dann ist der zweite ja auch nochmal spannend, wo wir die Kinder auch in erwachsener Version von Jessica Chastain und James McAvoy und Co. Sehen, also viele, viele Jahre später und jetzt eben einen Zyklus weiter vorne dran, was macht Pennywise da in Derry, dieser wirklich uramerikanischen Kleinstadt, könnte man sagen, wo ganz viele weiß nicht, so klassische amerikanische Bilder verhandelt werden mit Coming-of-Age-Aspekten und dann eben dieser große Horror-Einschlag, der reinkommt. Wir lernen eine neue Gruppe von jungen Menschen kennen, die mit dieser unheimlichen Präsenz in Kontakt geraten und wir dürfen uns über einen ganz namhaften Rückkehrer freuen, nämlich Bill Skarsgård, der schlüpft wieder in,
ja. Der darf wieder Luftballons verteilen.
Ja, der darf wieder Luftballons, darf sie auch aufpusten, schöne rote
und
Luftballons.
Und Kinder zum Schweben bringen.
Ja, vielleicht versteckt er sich auch irgendwann mal in einem Kanalsystem, das finde ich immer spannend. Ja,
gibt schon ein Vorschaubild von ihm im Kanalsystem.
Ja. Genau, Wir haben tatsächlich noch kein konkretes Startdatum, aber wir wissen, dass das als großes Horrorprojekt mehr oder weniger, Horrorprojekt im Oktober veröffentlicht werden wird. Das passt natürlich perfekt. Ich gehe von einer wöchentlichen Ausstrahlung aus. Wir haben insgesamt 9 Folgen und involviert sind tatsächlich nicht nur hier wieder Bill Skarsgård von den alten Filmen, sondern hinter der Kamera haben wir auch, also entwickelt wurde das Ganze von Andy Muschietti und seiner Frau Barbara Muschietti. Er ist der Regisseur, sie die Produzentin von den Filmen und Achtung, der dritte Mann im Board, das ist auch sehr interessant, Jason Fuchs, der hat unter anderem Ice Age 4 geschrieben, den Pan-Film von Joe Wright, hier Peter Pan, und Argyle mit Henry Cavill, also der ist wirklich schon gut rumgekommen. Das dürfte so ein bisschen der random Charakter in der kreativen Ausrichtung der Serie sein. Ich bin mal gespannt, was die drei herausgebracht haben. Ich glaube schon, dass sich das sehr, sehr nah am Look und Feel der Filme orientieren wird, wenn ich mir das
nur halt so mehr mit den 50s jetzt
anschaue. Statt den 80ern, genau, ne? Ja. Und das könnte ja dann wiederum das eine, 60s, das könnte das eine sein, was es ja dann wieder so interessant macht, wenn man sagt, okay, eigentlich haben wir ja schon mit diesem It-Film 4-5 Stunden verbracht, wir kennen das doch alles schon, aber wenn hier nochmal so eine neue Zeitebene mit dazu kommt, die ihre ganz eigenen Regeln hatte, und es ist ja auch fast schon wieder näher an der Stephen King-Vorlage dann dran, so King hat ja eigentlich auch immer diese 50s Kleinstädte, 60s Kleinstädte, ja. Ich bin gespannt, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mich so aktiv drauf freue, weil es einfach eine Horrorserie ist und ich ehrlich gesagt nicht gerne Horrorserien schaue.
Ich mag Horrorserien und freue mich drauf. Ist halt interessant, weil das halt jetzt, also es gibt so einen Teil aus diesem Megaschinken von Stephen King, der nicht verfilmt wurde in den beiden Filmen, und darauf basiert jetzt halt so ein bisschen die Serie. Das waren halt so diese Interludes, so Zwischengeschichten, die so in die Vergangenheit kurz blicken, was so in Derry vorgefallen ist. Und ich finde, ist schon ein sehr ambitioniertes Projekt, weil insgesamt wollen die Schöpfer 3 Staffeln machen und jede Staffel soll aber immer weiter zurück in die 27 Jahre sind es, glaube ich, ne? In die Vergangenheit springen. Und wo ich schon sehr drauf gespannt bin, weil ich bisher ist noch nichts offiziell bekannt, wirklich, wie Baran Booda da reinspielt, der Co-Schöpfer der deutschen Zeitschleifen-Mystery-Serie Dark, der nämlich ständig bei Instagram auch Sachen postet über Derry und Andy Muschietti dafür die Zusammenarbeit dankt, aber man weiß noch nicht so, wie ist er denn da jetzt überhaupt involviert. Ich könnte mir vorstellen, dass in der zweiten Staffel, dass die schon an der zweiten Staffel vielleicht arbeiten. Weil wenn sich jemand mit Zyklen auskennt, dann
die Darkmacher, ja. Es ist auch ein bisschen wie die Fear Street-Filme bei Netflix, zumindest diese ersten 3, die
die auch immer weiter in die Vergangenheit gesprungen sind.
Beziehungsweise, ich glaube, die sind immer weiter, gell?
Ja, genau.
Ja.
Erst in den 90ern, dann in den 70ern und dann 1600.
Ja. Dann war es ein sehr großer Zeitsprung. Hoffentlich macht das It auch. Ich hätte
einfach
gern so
die dritte Staffel spielt dann einfach so 100 vor Christus, ja, oder so.
Ich hätte einfach gern die Schöpfungsgeschichte der Welt erzählt und da ist von Anfang an Pennywise als furchteinflößende Präsenz schon am Start. So ein bisschen wie bei Narnia gibt es doch auch dieses eine Schöpfungsbuch, wo du einfach mitkriegst, wie die ganze Welt geschaffen wird.
Das auf jeden Fall S, Welcome to Derry.
Genau.
Bei Sky. Und dann geht es jetzt weiter mit Horror, in mehrerlei Hinsicht. Horror bei Netflix. Das könnte einer der größten Netflix-Hits des Herbst werden. Es ist nämlich die dritte Ausgabe von Ryan Murphys und Ian Brennans mörderischer True-Crime-Anthologie mit den unnötig komplizierten Titeln. Zuvor kennen wir Dahmer, Monster, die Geschichte von Jeffrey Dahmer, und Monster, die Geschichte von Lyle und Eric Menendez. Und jetzt kommt dieses Jahr eine dritte Ausgabe, wahrscheinlich mit dem Titel The Original Monster. Der finale Titel ist noch nicht so ganz klar. Genau, und die neue Miniserie widmet sich jetzt dem berüchtigten Mörder und mutmaßlichen Serienkiller und Leichenfledderer Ed Gein. Den sollte man vielleicht schon mal gehört haben, den Namen. Der auch sehr prominent besetzt wurde jetzt für die Serie mit Charlie Hunnam, nämlich. Bekannt aus Sons of Anarchy.
Oh ja. Und King Arthur, Legend of the Sword.
Und Rebel Moon.
Ah ja.
Genau, und weil die bisherigen 2 Monster-Serien halt so ein enormes Interesse entfacht haben bei Netflix, natürlich auch die Ed Gein-Serie dann besonders spannend jetzt im Herbst wahrscheinlich. Und nach der Menendez-Staffel diesmal wird es, glaube ich, wieder etwas düsterer und ekliger, wenn man sich halt den Protagonisten anschaut, weil Ed Gein halt nicht nur gemordet hat, sondern auch unter anderem Kleidung und Möbel aus menschlichen Überresten hergestellt hat. Das könnte wieder so den Ekelfaktor, glaube ich, von der Dharma-Serie ein bisschen hervorrufen. Im Cast finden sich Ryan Murphy-typisch wieder ein paar sehr namhafte Stars. Nicht nur Charlie Hunnam, sondern unter anderem auch mit dabei sind Laurie Metcalf, Vicky Krieps, sowie Olivia Williams und Tom Hollander, der zuletzt ja in Murphys zweiter Feud-Staffel Truman Capote zu sehen war, und auch spannend, Williams und Hollander spielen das Ehepaar Alma Revel und Alfred Hitchcock.
Mm.
Was darauf schließen lässt, dass die Serie vielleicht ergründet, wie die Ed Gein-Morde die Filmfigur Norman Bates aus Psycho inspiriert haben, was ja auch ein Verbindungsstück ist.
Jetzt bin ich gehuckt, obwohl ich das nicht sein will.
Das wird die große Alfred Hitchcock-Serie dieses Jahr. Genau, ein Startdatum gibt's noch nicht, aber mit Blick halt auf die Veröffentlichung der bisherigen zwei Serien könnte es im September wahrscheinlich wieder soweit sein. Bin ich mal gespannt. Willst du reinschauen aus Interesse, aus Neugier?
Ich meine, eigentlich stand die auf meiner Safe-Nicht-Schauen-Liste, aber dieser Hitchcock-Twist interessiert mich jetzt schon ein bisschen. Allerdings auch vorsichtig, es gab ja mal diesen Anthony Hopkins-Hitchcock-Film und der war leider nicht sehr gut. Oder zumindest halt so super oberflächlich. Und ich habe fast ein bisschen Angst, wenn irgendwie so einerseits der Fokus auf dem Serienmörder ist und dann noch zusätzlich dieser ganze Hollywood-Ding außenrum, dass das so ein Schnellschuss irgendwie.
Und ich denke, wenn die Serie eher die Geschichte von Ed Gein chronologisch erzählt, dann wird wahrscheinlich Hitchcock erst in der letzten Folge wahrscheinlich auftauchen. Schauen wir mal.
Ja, oder das ist der erzählerische Rahmen oder so, dass es quasi mit der Filmproduktion anfängt. Und du dann quasi so über das, was schon aus
seinem Film. Es gab auch einen echten Mörder, der seine so tote Mutter.
Du hast das Vermächtnis als Rahmen für die Geschichte und dann trinkst du immer weiter zum Original Monster, zum Ursprung des Ganzen vor.
Weil die Parallelen sind natürlich da, der hatte auch so eine sehr strenggläubige Mutter, die ihn so mit strenger Hand regiert hat und dann sehr früh gestorben ist und aber ihn wahrscheinlich trotzdem noch weiter inspiriert hat.
Oh Gott, ja.
Ich glaube aber nicht, dass er seine Mutter auf dem Dachboden hatte. Aber ich glaube, er hatte einen Schrein für seine Mutter, Ed Gein.
Das ist auch creepy.
Schauen wir mal, was Ryan Murphy daraus macht. Mhm. Und jetzt gibt's eine schöne Verbindung. Es gibt noch eine Charlie Hunnam-Serie, die dieses Jahr startet.
Ah ja, Wahnsinn.
Als
hätten wir das so geplant. Criminal bei Amazon. Wir machen zwar einen großen Genresprung, aber tatsächlich der Hauptdarsteller bleibt der gleiche. Sons of Anarchy-Star Charlie Hunnam führt diese Comic-Verfilmung an, basiert auf der gleichnamigen Reihe von Ed Brubaker und Sean Phillips. Und was interessant ist, dass Brubaker tatsächlich auch als Co-Creator und Showrunner hier mit an Bord ist. Das ist ja jetzt auch nicht immer der Fall.
Das heißt, wenn jemand meckert, das ist nicht wie in der Vorlage, dann sagen, es ist aber der gleiche.
Dann kann man zumindest sagen, es wurde aus oberster Instanz verkackt. Brubaker machte die Serie nicht allein, sondern hat sich einen erfahrenen Serienfachmann mit an Bord geholt. Jordan Harper ist hier die andere Hälfte des Showrunner-Teams und der hat als Produzent schon so Klassiker wie The Mentalist begleitet und hier, ich glaube, Gotham ist so mit einer der größten Serien, in die er auch in die ein oder andere Art und Weise
auch eine Comic-Vorlage
war. Ja, wahrscheinlich sogar noch eine bekanntere DC-Comics hier mit diesem Batman und seinen ganzen Bösewichten. Hier haben wir ganz viele kriminelle Familien, die irgendwie mehr oder weniger mit Morden verbunden sind. Wir schauen uns verschiedene Generationen davon an, tauchen in die Vergangenheit ein, finden sicherlich einige Leichen im Keller, die besser nie entdeckt worden wären. Und der größte Reiz ist tatsächlich, sich anzuschauen, wer spielt hier alles mit, weil der Cast ist wirklich exzellent. Charlie Hunnam ist schon fast die uninteressanteste Figur für mich irgendwie.
ich weiß eine andere, die noch spannender für dich ist.
Tja, also es sind ehrlich gesagt gleich zwei Stück, weil wir haben hier auf der einen Seite Endor-Star, Adria Ajorna, die hier direkt mitspielt. Falls ihr Endor nicht gesehen habt, ist übrigens sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Podcast schon mal gesagt habe. Aber ich werde das an jeder möglichen Stelle erwähnen. Und die andere Figur natürlich, ihr kennt sie alle aus der großen Marvel-Serie Secret Invasion.
Sorry.
Emilia Clarke, eine der größten.
Dafür ist sie bekannt.
Genau,
für das CGI-Ärmchen.
Oh Gott.
Spoiler für Secret Invasion.
Genau, ihr müsst natürlich ein bisschen in diesen Podcast zurückgehen, als Max und ich damals an Secret Invasion so halb verzweifelt sind. Wann kam die Serie? Vor 2 Jahren? Ja. Nein, Emilia Clarke kennt ihr natürlich als Daenerys aus Game of Thrones und da hat sie eine phänomenale Darbietungen abgegeben und eine sehr ikonische Figur zum Leben erweckt. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie die nächste High-Profile-Serie mit ihr ausfallen wird. Ansonsten, um noch so ein paar Namen zu nennen, wir hätten, wen hätten wir dann noch? Ja, Luke Evans, den kennt ihr als Dracula Untold, also als Dracula aus Dracula Untold in den Hobbit-Filmen.
Nicht als Gaston aus Die Schöne und das Biest?
Maybe, ja doch, fair. Ich habe ihn vor allem noch hier als aus dem Hobbit abgespeichert. Richard Jenkins, ein Serienveteran hier, Six Feet Under. Michael Mando aus den Better Call Saul Staffeln bekannt. Und Achtung, Charlie Hunnam 2.0 spielt auch noch mit, Garrett Hedlund. sehr interessant hier. Ich mag den eigentlich sehr, ich mag den sogar mehr als Charlie Hunnam, wenn ich ehrlich bin hier. John Legacy hat er die Hauptrolle gespielt. Und er war der Hook in dem Peter Pan-Film, dem Pan-Film von Joe Wright, den ich vorhin auch schon mal erwähnt habe. Und da hat er so einen richtigen Harrison Ford-Vibe irgendwie mitgehabt, fast als wäre er so ein Han Solo, der sich in Fantasy-Setting verirrt hat. Ich habe keine Ahnung, ob er diesen Vibe auch in Criminal rüberbringt, aber es ist schon ein Cast, der jetzt auch weit über die von mir genannten Darstellenden hinausgeht, der, glaube ich, das Projekt irgendwie groß macht. Also so, das wird sicherlich über die vielen Namen auf dem Poster laufen. Und es ist auch schon einige Zeit in Entwicklung. Ich glaube, 2019 oder so wurde das erstmals, hat sich erstmals jemand die Rechte an dem Comic gesichert.
Ed Brubaker an seinem eigenen Comic.
Oh, das ist eine gute Geschichte, die würde ich gerne mal verfilmen. Und 2023 kam Amazon und sagte, oh, das ist wirklich eine gute Geschichte, die würden wir mal gerne verfilmen. Und dann haben die sich zusammengeschlossen, haben das gemacht. Es sind insgesamt 8 Folgen. Wir haben leider noch überhaupt kein Startdatum, aber inszeniert sind die von Anna Boden und Ryan Fleck, die ersten 4. Die beiden haben schon viel TV zusammen gemacht, sind damals durch Half Nelson berühmt geworden und haben natürlich auch Captain Marvel im MCU inszeniert. Die anderen 4 Folgen sind von Dee Rees, auch eine sehr gute Regisseurin, die damals den Mudbound-Film bei Netflix hatte. Den fand ich ziemlich stark. Die ist dann so ein bisschen, weiß nicht, so vom Radar von vielen verschwunden und hat hauptsächlich auch Serien gemacht. Also hier Electric Dreams, auch bei Amazon war sie zum Beispiel beteiligt. Und wir hatten schon lange keine Masters of the Air-Erwähnung mehr. Da hat sie auch eine Folge inszeniert. Das sieht doch alles nach einem großen
Skandal. Ich kann mir noch nicht so wirklich was unter der Serie vorstellen, ob die jetzt eine große Geschichte erzählt oder ob das so, ich glaube, der Comic ist ja auch eher so einzelne Standalone-Abenteuer, die aber verbunden sind durch familiäre Verbindungen halt, aber spielen halt immer andere Charaktere und andere Zeitebenen. Weiß nicht, noch nicht so ganz, ich kann das noch nicht so richtig greifen.
Also ich muss ehrlich gesagt die ganze Zeit, als ich über diese Serie gelesen habe, an diese The Romanoffs denken, die auch bei Amazon war. Das war doch hier von dem Mad Men-Macher hier, Matthew Weiner? Eins von beiden. Und das war ja auch so ganz dargespickt und irgendwie große Familiengeschichte, aber auch sehr anthologisch gehalten, dass du da jetzt nicht wirklich durchgegangen bist.
Das war das Wort, das mir eben fehlt.
Ja, Anthologie. Ja, genau. Anthologie. Vielleicht geht das ein bisschen in diese Richtung, aber ich kann es auch wirklich noch gar nicht einschätzen, weil uns fehlt auch noch jegliche Art von Promomaterial, Bildmaterial, Trailermaterial, was auch immer. Das ist so eine Serie, wo wir noch ganz im Dunkeln tappen, aber aufgrund der Namen bin ich auf alle Fälle schon mal so zu 50% gehuckt.
Ich hoffe, dass sie noch dieses Jahr startet, weil eigentlich hätte Amazon die sonst wahrscheinlich schon jetzt beworben eigentlich, ne?
Ja.
Weil bei so einem großen Cast.
Ich meine, wer würde nicht mit dem Ärmchen von Emilia Clarke werben?
Der Bizeps.
Aus Secret Invasion, oh Mann.
So, springen wir zur nächsten Serie. Noch eine Netflix-Serie und das könnte vielleicht, ich hoffe drauf, eines der größten Netflix-Highlights des Jahres werden. Ich bin nämlich sehr gehypt. Die Serie heißt Last Samurai Standing und ist eine japanische Samurai-Action-Epos-Serie, die so ein bisschen ausschaut oder wirkt wie so ein Mix aus Shogun und Squid Game. Das Ganze basiert auf den Ikusagami-Roman des japanischen Autors Shogo Imamura, richtig, ja, der übrigens die Romanvorlage, oder das sind glaube ich 2 Romane, die werden jetzt auch gerade als Manga adaptiert und dann jetzt als Live-Action-Serie, also wird ein bisschen größer noch die Story wahrscheinlich, und die Geschichte führt zurück ins Jahr 1878 in den frühen Jahren der Meiji-Ära, also eine Zeit des Wandels, wo Samurai längst ihre Privilegien, ihre Stellung in der Gesellschaft verloren haben. Wir erinnern uns an den Film The Last Samurai, der davor, glaube ich, spielte, oder zu Beginn dieser Meiji-Ära. Und worum geht es in der Serie? 292 Samurai-Krieger und Kämpfer werden zu einem einmaligen Wettbewerb nach Kyoto berufen, angetrieben vom Versprechen eines gewaltigen Geldpreises von 100 Milliarden Yen. Darunter auch Shujiro Saga, der Hauptcharakter, der mit dem Preisgeld seine kranke Frau und sein Kind retten will. Allerdings hat der Wettbewerb einen perfiden Twist. Es handelt sich nämlich um ein grausames Todesspiel. Jeder Teilnehmer bekommt einen hölzernen Anhänger und wem es gelingt, alle Anhänger auf der anderen einzusammeln und damit nach Tokio zu gelangen, der gewinnt. Und da wird viel gemetzelt, glaube ich dann, um an diese Anhänger zu kommen. Bisher gibt es noch keinen Trailer, aber allein das Versprechen irgendwie eines brutalen Samurai-Battle Royals, das klingt einfach fantastisch, da freue ich mich richtig. Ich habe mir jetzt auch schon die Manga, den Manga vorbestellt, der kommt jetzt, glaube ich, demnächst im August raus, der erste Band. Weil der Beschreibungstext mich schon bei mir alle Hype-Punkte getriggert hat. Da steht nämlich hinten auf dem Klappentext, perfekt für Fans von Shogun, Golden Kamui und Blade of the Immortal. Bin ich dabei. Und das Ganze startet im November bei Netflix. Genau, Startdatum gibt's noch nicht, aber November werden Samurais sterben bei Netflix. Ich bin sehr gehypt. Du, bist du schon angefixt?
Das klingt schon nach einer tollen Mischung. Also,
das klingt mal nach einer guten Netflix-Serie.
Ja. Also auch irgendwie so ein tolles Setting irgendwie. Werde ich auf alle Fälle reinschauen und hoffe, dass es nicht einfach nur die nächste Netflix-Serie von vielen ist.
Und jetzt kommen wir zur nächsten Serie.
Das wird garantiert.
Über die noch nichts bekannt ist, aber sie ist geil.
Und das wird garantiert nicht die nächste Serie von irgendwas, sondern hier steckt vielleicht so der gefragteste Serienmacher der 2010er Jahre dahinter. Vince Gilligan, Breaking Bad, Better Call Saul, als der gesagt hat, ich drehe was Neues, da wird sicherlich jeder Sender oder jeder Streamingdienst auf ihn zugegangen sein und gemeint hat, ja, komm doch zu uns. Und letzten Endes hat Apple TV Plus gewonnen, konnte sich dieses Projekt krallen, hat auch direkt zwei Staffeln bestellt. Ich sage dieses Projekt, weil tatsächlich noch kein offizieller Titel feststeht. Wir haben einen Arbeitstitel, von dem wir nicht wissen, wie wir den genau einordnen sollen. Vicaro, Vicaro 399, 399.
Nicht 339?
339, oh Gott, habe ich das falsch aufgeschrieben, das wäre jetzt super peinlich.
Es ist ja eh nicht der Titel, ne?
So, you've got a business, but what about a brand? The difference? More of you. Wix gives you the freedom to create your website, own your brand, and do it on your own, exactly how you envisioned it. Experience limitless customization. Boost your creativity and efficiency with AI tools for every part of your business journey. Scale up with built-in SEO, e-com, and scheduling features. Put more of you in your business. Go to Wix.com and do it all yourself.
Ah ja, 339 tatsächlich. Du hast recht, korrekt. Vicaro 339 oder Vicaro 339. Wir werden es herausfinden. Vielleicht bekommt das Ding auch einen ganz anderen Namen, irgendwas, was ein bisschen greifbarer ist. Ich meine, Better Call Saul fand ich schon sehr pragmatisch gewählt. Wir wissen so gut wie nichts über diese Serie, außer dass Kim Wexler höchstpersönlich die Hauptdarstellerin ist. Also nicht Kim Wexler, die Figur aus Better Call Saul, sondern deren Darstellerin Rhea Seehorn sehen wir hier wieder. Und das ist natürlich ganz fantastisch, weil Rhea Seehorn für mich irgendwie so eigentlich die Entdeckung aus Better Call Saul ist. Ich meine, jeder wusste, dass Bob Odenkirk in dieser Rolle aufgehen kann. Hat er ja in Breaking Bad schon in sehr vielen Episoden bewiesen. Aber irgendwie Rhea Seehorn, das ist so eine der großen Serienoffenbarungen für mich der letzten Jahre. So wirklich so auf einem Podest zusammen mit, keine Ahnung, Carrie Coon in The Leftovers und der dritten Fargo-Staffel, wo sie drinne war. Ich würde gern mehr sagen, um was es geht. Wir wissen, sie spielt irgendwo in Albuquerque wieder. Also interessant irgendwie, dass Vince Gilligan so auf diesem einen Flecken bleibt, dass er dem nach wie vor verbunden ist, obwohl er das ja eigentlich in Better Call Saul schon aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven abgegrast hat, was glaube ich aber dieses Mal wirklich Neues ist. Wir sind so ein bisschen genre-technisch mehr im Sci-Fi-Mystery-Bereich und das ist vielleicht auch schon der Grund, warum wir so wenig über die Serie wissen, weil die fühlt sich, also so alles schreit irgendwie so nach so Lost. Erinnert ihr euch an die Mystery Box, die J.J. Abrams damals aufgemacht hat, die Damon Lindelof damals fortgesetzt hat? Vielleicht könnte das so eine Art von Serie werden. Vielleicht liege ich aber auch komplett falsch und er bleibt eher so in seinen ganzen Prozessen drinne, die er sehr schön in Breaking Bad und Better Call Saul immer aufgeschlüsselt hat. Also das ist eigentlich was ich an Vince Gilligan so liebt, dass er sich einfach eine Serienidee nehmen kann, eine Storyidee, eine Figurenidee und dann dir erstmal zeigt, wie läuft das denn alles ab? So, wie steht diese Figur auf? Wie geht sie zur Arbeit? Was macht sie als nächstes? Oder meinetwegen, was ist eigentlich mit diesem Truck da hinten los? Was ist, wenn der mal da irgendwo reinfährt? Und wie viele Einstellungen können wir von den Rädern zeigen aus ungewohnten Perspektiven, die er noch nie so in einer Serie gesehen habt und vor allem mit dem Wissen, dass das halt bei Apple TV Plus entsteht. Also so Breaking Bad, Better Call Saul sind schon alle sehr hochwertig produziert, aber haben halt so AMC irgendwie als das Dach über dem Kopf und AMC ist jetzt nicht der Sender, der in die tiefsten Taschen irgendwie greift und so. Klar, einige großen Serien wie Walking Dead und so.
Und selbst da haben sie das Budget von Staffel
zu Staffel
runtergedrückt.
Und jetzt so diese Vorstellung, das könnte ein Sci-Fi-Anstrich bekommen, das entsteht bei Apple. Apple hat einen wahnsinnig guten Track-Record, was so Sci-Fi-Serien angeht.
Sie haben zwei Staffeln bestellt.
Genau, was hochwertig produzierten Kram angeht. Ich glaube, das muss auf jeder Most-Wanted-Liste sehr weit hoch und ich kann es nicht erwarten, dass wir endlich mal irgendwas zum Greifen davon bekommen. Ja.
Wir wissen auf jeden Fall, dass sie nicht im August starten wird.
Ja.
Also, sonst ist halt nichts bekannt, weder der Titel noch wann sie startet. Die ist schon längst abgedreht, die erste Staffel, deswegen hoffe ich, dass sie irgendwann im Herbst oder Winter vielleicht jetzt mal kommt. Wird Zeit, dass wir zumindest den Titel erfahren. So, dann gehen wir zur nächsten Serie. Sci-Fi wieder bei Disney Plus. Und zwar heißt die Serie The War Between the Land and the Sea. Und der Titel lässt es nicht vermuten, aber das Ganze ist ein Spin-off zur Sci-Fi-Serie Doctor Who, die auch von Russell T. Davies erschaffen wurde jetzt, dem Doctor Who-Showrunner. Genau, und die Serie löst bei mir Vorfreude und Trauer zugleich aus. Traurig deshalb, weil es vermutlich die letzte Serie ist, die im Rahmen dieser Zusammenarbeit von BBC und Disney Plus entstanden ist. Und da Disney hatte Russell T. Davies nämlich eigentlich so große Pläne so für Doctor Who. Das war diese neue Ära dann mit Jodie Gatwa, die jetzt nach zwei Staffeln aber dann wieder, glaube ich, beendet wurde, ist noch nicht so ganz offiziell, aber ich glaube, die ist beendet, diese Zusammenarbeit mit BBC und Disney Plus. Und er hatte eigentlich große Pläne, halt aus Doctor Who wieder so ein großes Serienuniversum mit Spin-Offs zu machen. Das ist jetzt das erste Spin-Off von diesem großen Plan und wahrscheinlich das letzte bei Disney Plus. Schauen wir mal. Ich bin trotzdem sehr gespannt, generell halt, wie es mit Doctor Who weitergeht. Dieses Franchise ist gerade von sehr großer Ungewissheit überschattet, weil man noch nicht weiß, führt die BBC jetzt Doctor Who alleine weiter, suchen die sich einen anderen Partner, um dieses Niveau zu halten, dieses Budgetniveau, muss man mal gucken. Aber jetzt kommen wir mal zurück zu The War Between the Land and the Sea. Warum die Serie nämlich richtig spannend klingt. Das Ganze ist eine Miniserie mit 5 Episoden, spielt in der Welt von Doctor Who und handelt von der Organisation UNIT, die im Auftrag der Vereinten Nationen außerirdische Bedrohungen bekämpft und jetzt einen globalen Konflikt entschärfen muss. Denn die im Meer lebende uralte Spezies, der Sea Devil, gibt sich der Menschheit zu erkennen und löst damit eine internationale Krise aus, die in einem Krieg beider Spezies münden könnte. Der erste Teaser, den gibt es schon, der sieht auf jeden Fall richtig spannend aus, auch von den Bildern her sehr cool. Und die Hauptrollen in der Serie spielen Russell Tovey und Gugu Mbatha-Raw, beide sehr, sehr gute Schauspieler.
Innen? The Morning Show Star, Gugu Mbatha-Raw.
Nur die erste Staffel, glaube ich.
Ja,
ne?
Aber still.
Loki Star, Gugu Mbatha-Raw.
Stimmt, ja.
Genau, und Russell Tovey, bekannt aus Years and Years. American Horror Story hat er, glaube ich, auch eine Staffel mitgespielt. Wo hat er denn noch mitgespielt? Ah, Being Human hat er mitgespielt. Und wie könnte ich es vergessen? Looking hat er den Love Interest auch mitgespielt. Ja, freue ich mich sehr. Und die beiden, er spielt einen Menschen und sie ein Meerwesen. Sie ist kaum wiederzuerkennen, da gibt es ja schon dieses Vorschaubild. Und die
ich hätte es nicht erkannt.
Es ist nicht erkannt. Und die zusammen sollen jetzt diesen Krieg zwischen ihren Völkern verhindern. Auch mit dabei sind die aus Doctor Who bekannten Stars Gemma Redgrave als Unit-Leiterin, Kate Stewart sowie Alexander Devrient und Ruth Medley als Unit-Mitarbeiter, Christopher Ibrahim und Shirley Bingham. Und noch ein Fun Fact zu den beiden Hauptdarstellenden. Sowohl Russell Tovey als auch Gugu Mbatha-Raw hatten schon vor mehreren Jahren kleine Auftritte in Doctor Who. Die hatten schon andere Rollen in Doctor Who, aber spielen nicht die gleichen Rollen. Die spielen jetzt neue Charaktere, was auch sehr interessant ist. Bei ihr fällt es, glaube ich, nicht auf, weil man sie unter der Maske, die Fischmenschenmaske, sowieso nicht erkennt. Einen Starttermin gibt es noch nicht, aber ich rechne mal, dass die Serie so Richtung Ende des Jahres startet. Jetzt haben wir tatsächlich mal eine deutsche Serie dabei.
Wir haben ja so ein paar deutsche Serien in der Vorauswahl gehabt, wo wir überlegt haben, welche ist davon die interessanteste. Und ich glaube, wir haben die genommen, die sicherlich für einige Diskussionen sorgen wird. Wir haben nämlich ein deutsches Euphoria-Remake, was da auf uns zukommt, heißt Euphorie einfach, auf Deutsch wenig unspektakulär. Wenige wissen es, aber es geht tatsächlich gar nicht auf die US-Serie mit Zendaya zurück, weil die selbst ist auch schon ein Remake von der israelischen Serie gleichen Namens, die 2012 schon erschienen ist. Da kam quasi Euphoria das erste Mal in die Serienwelt. 2019 ist dann der Zendaya-Ableger entstanden, der ja gerade auch theoretisch irgendwo in der Produktion der dritten Staffel ist, aber das weiß auch kein Mensch so genau, was da der aktuelle Status quo ist. Ich meine, Zendaya dreht ja gerade auch gefühlt noch 800 andere Filme wie Die Odyssey und Spider-Man und Dune natürlich. Also da hat sie sich wirklich die größten Blockbuster der nächsten Jahre ausgesucht und dann eben noch irgendwo Euphoria Staffel 3 reingepresst. Auf alle Fälle, wir müssen uns da erstmal keine Gedanken drum machen, weil wir unsere deutsche Version bekommen. Wir bekommen sogar die Kölner Version.
Das Ganze ist in Gelsenkirchen übrigens.
In Gelsenkirchen.
Das ist okay. Gelsenkirchen.
Aber im Großraum Köln gedreht und entstanden. Ja, falls ihr von Euphoria noch nie gehört habt, was ist das? Das ist im weitesten Sinne eine Coming-of-Age-Serie, so eine Teenie-Serie, aber mit einem wahnsinnig düsteren Einschlag. Also erwartet jetzt nicht das, was Sex Education oder so bei Netflix ist, sondern es geht um harte Themen wie, weiß nicht, Suizid und andere Dinge, Missbrauch natürlich. Es geht um die Machtgefälle zwischen den jungen und den älteren Generationen in irgendwelchen Städten. Es geht um Sexualität in allen Formen. Es geht um die Suche nach sich selbst, verwirrt in einer Welt, die beeinflusst wird von Drogen, von anderen Dingen, die Leben kaputt machen. Oh Gott, ich versuche mich gerade.
Es geht um zerstörte junge Menschen.
Ja,
ne?
es ist wirklich ziemlich abgefuckt, was dort passiert. Und ehrlich gesagt, die Prämisse der deutschen Version beginnt auch ziemlich hart. Also wir haben hier unsere Hauptfigur, heißt Mia. Sie kommt aus der Jugendpsychiatrie. Da war sie 3 Monate drinne. Und der Grund dafür ist ein vermeintlicher Suizidversuch, der infolge eines Sexvideos passiert ist, das ein Mitschüler von ihr aufgenommen und veröffentlicht hat. Also da steckt eigentlich schon alles drin, was man sich so am großen Drama vorstellen kann. Und als sie dann wieder rauskommt aus der Jugendpsychiatrie, lässt sich Mia auf eine Dreiecksbeziehung ein. Da gibt es einmal Ali, die hat sie in der Klinik kennengelernt, und dann gibt es auf der anderen Seite Jannis, das ist ein Schauspieler. Und ich denke, mit diesem Dreieck werden wir uns dann lange Zeit beschäftigen. Es gibt sogar schon einen Trailer, der uns zeigt, wie diese Serie aussieht, und da merkt man ganz eindeutig, was das Vorbild war.
Also, doch nicht die israelische Serie.
Doch nicht die israelische Serie, nämlich das hat schon alles versucht, dieses Gefühl hervorzubringen, was die von Sam Levinson inszenierte US-Version so mitbringt. Also fast schon so rauschhafte, albtraumhafte Bilder, es wird sehr stark mit Farbkontrasten und so gearbeitet. Alles wirkt so ein bisschen stylisch, manchmal sogar so ein bisschen angeberisch mit, hey, guck mal, das können wir auch. Aber ich bin wirklich wahnsinnig gespannt. Und sie hat ja auch schon hier auf dem Filmfest München vor ein paar Wochen Premiere gefeiert. Da war einiges Positives zu vernehmen. Und deswegen blicke ich mal dem Start im Herbst 2025 bei RTL Plus sehr gespannt entgegen. Es gibt noch kein konkretes Startdatum, aber wir wissen, 8 Folgen, ungefähr so 45 Minuten Lauflänge. Das ist so auch der Umfang, den die Zendaya-Version hatte. Ich muss auch zugeben, ich habe die Original-Serie nie gesehen. Vielleicht ist das aber auch mal so ein Moment, wo man da mal einen Blick reinwerfen könnte, um dann so den, weiß nicht,
ich glaube, Euphoria ist einfach auch die US-Serie so groß.
Ja.
Also die deutsche Serie kann sich keinen Vergleichen entziehen. Also
Ich meine, es ist ja in meinem Kopf genauso. Das allererste, woran ich denke, an Euphoria.
Die Kölner sind da ja.
sind genau halt, keine Ahnung, irgendwelche schwindelerregenden Kamerafahrten durch diese Häuser die ganze Zeit. Und ich weiß noch, wir hatten da mal einen Podcast, ich glaube, das war einer der ersten Podcasts, die wir hier so aufgenommen haben, wo ich dabei war, sehr viel drüber gesprochen und geschwärmt. Also das ist echt eine Wahnsinnsserie. Und wenn die deutsche Version nur halb so gut wird, dann ist das ja auch der Wahnsinn. Was ich super spannend finde, die Hauptdarstellerin, Daria Akyol, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, ist vor allem als Synchronsprecherin bekannt. Und ich habe dann gegoogelt, Moment, was hat sie dann alles so gesprochen, weil der Name hat mir nichts gesagt. Und sie hat wirklich so wahnsinnig viele Leute in den letzten Jahren gesprochen, dass sie 100% sie schon gehört hat. Sie hat gesprochen Kaylee Spaney in Alien Romulus, den wir hier heute schon erwähnt haben. Sie hat gesprochen Maya Hawke in Alles steht Kopf 2. Sie hat gesprochen Jenna Ortega in The Babysitter Killer Queen. Sie hat gesprochen Florence Pugh in The Commuter und Isabella Merced in Dora the Explorer. Es ist wirklich unglaublich. Also so gefühlt jede Newcomerin in Hollywood hat sie ihre Stimme in Deutschland schon mal geliehen ab irgendeinem Punkt. Also da war ich wirklich beeindruckt und dachte, wow, okay, wie ist das, wenn so eine vertraute Stimme, die du immer hörst, aber nie ein Gesicht dazu hast, wenn das plötzlich deine Protagonistin in einer Serie ist, das könnte auch ein wahnsinnig spannender Effekt werden.
Genau, Euphorie bei RTL Plus.
Yes.
So, nächste Serie. Die hat auch noch keinen Titel. Also wieder eine Serie, die noch keinen richtigen Titel hat, aber dieses Jahr starten soll. Bei Paramount Plus nämlich und mit großer Spannung erwartet. Es ist das nächste Kapitel in der Yellowstone-Saga. Ein neues Yellowstone-Spin-Off, das im Prinzip für das Serienuniversum über die Familie Dutton eine neue Ära beginnt. Nämlich bisher gab es nämlich abseits der Originalserie mit Kevin Costner die zwei Prequel-Serien 1883 und 1923. Und jetzt beginnt aber eine neue Spin-off-Ära mit Serien, die chronologisch nach dem Ende von Yellowstone spielen, also in der Gegenwart verankert sind und die Geschichten bekannter Figuren fortsetzen. Ist im Prinzip das Walking Dead-Modell. Es erinnert mich sehr auch an Walking Dead. Über das Ende hinaus halt nehmen wir halt einzelne Figuren. Wie geht's mit denen weiter in Spin-offs? Genau, und das erste neue Spin-off nach dem Yellowstone-Ende ist eine Serie über die Charaktere Beth und Rip, gespielt von Kelly Reilly und Cole Hauser, die am Ende von Yellowstone sich ein eigenes Fleckchen Land gekauft haben und darauf eine eigene Ranch gegründet haben. Darum geht's dann wahrscheinlich jetzt in der neuen Serie, die weder einen Titel hat, noch irgendwelche Handlungsinfos. Wir wissen, es geht um diese beiden Figuren. Genau, es ist halt eigentlich noch nichts bekannt. Aber weil es halt eine Yellowstone-Fortsetzung mit zwei absoluten Fanlieblingen ist, das macht das automatisch zu einer der meist erwarteten Serien schon, die dieses Jahr noch kommen. Es wurde mal ein Arbeitstitel genannt, Dutton Ranch, was aber hoffentlich nicht der endgültige Titel sein soll. Wird er wahrscheinlich auch nicht. Genau. Aber wann ist es soweit? Also diese Beth und Rip-Serie soll im November, ungefähr um November rum, bei Paramount Plus starten. Du schüttelst mit dem Kopf, du glaubst es noch nicht.
Naja, es ist so.
Weil sie
so
noch nicht begonnen haben mit den Dreharbeiten.
Einfach diese Frequenz, mit der dieses Yellowstone-Universum ausgebaut wird, ist wirklich
fassungslos.
Insane, ja.
Genau, und zwei weitere Spin-offs kommen dann auch nächstes Jahr direkt. Einmal Y Marshals, eine Serienfortsetzung mit Casey Dutton, die dann in den USA bei CBS läuft. Das ist eine richtige Procedural-Serie, aber mit Yellowstone-Charakteren. Und The Medicine über eine neue Familie, die es nach Montana verschlägt, mit Michelle Pfeiffer in einer der Hauptrollen.
Glaubst du, dieser CBS-Spagat funktioniert oder ist das dann so ein Punkt, wo man merkt, oh Gott, das Franchise fasert gerade komplett aus? Also ich finde es interessant irgendwie, weil du hast das jetzt so Yellowstone ist so ein Paramount Plus gebrandetes Franchise, was dir auch irgendwie so einen Qualitätsanspruch mitgibt von, wir können uns Harrison Ford und Harold Mirren für einen Spin-off holen und schau dir mal diese andere Serie, die wir auch noch mit guten, stabilen Budgets gedreht haben, an. Und wenn es jetzt einfach nur so halt eins von 10.000 Procedurals wird.
Ach so, jetzt die CBS-Serie.
Yeah.
Ja, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher bei der. Aber es ist halt auch die gleiche Produktionsfirma. Und ich glaube, sie werden keine 22 Folgen machen pro Staffel. Ich glaube 13 oder 10 in der ersten Staffel. Okay. Die startet Anfang nächsten Jahres. Bin ich aber trotzdem sehr gespannt, wie das dann, ob das so einen ganz anderen Vibe hat dann als TV-Serie im Network TV. Mal gespannt. Falls euch der Titel The Medicine, den ich eben genannt habe, schon bekannt vorkommt, die Serie hatten wir in unserer Jahresvorschau auch am Anfang des Jahres schon mal vorgestellt. Die soll eigentlich schon fertig sein, aber wahrscheinlich ist sie verschoben auf nächstes Jahr, weil ich glaube, die wollen jetzt als erstes dann halt so eine richtige Yellowstone-Fortsetzung mit bekannten Charakteren an den Start bringen. Und das sind dann Beth und Rip, freue ich mich schon sehr. So, nach modernem Western gibt's jetzt klassischen Western bei Netflix.
Ja, wir gehen ins Jahr 1850.
Ist das ein Prequel zu 1883?
Nee, leider nicht, aber es geht auch um Leute, die versuchen, im Wilden Westen ihre Heimat zu finden. The Abundance bei Netflix, eine neue Serie von Kurt Sutter. Also wir haben hier echt einige große Serienmacher heute in diesem Podcast. Kurt Sutter natürlich, wenn wir vorhin schon über Charlie Hunnam mehrfach gesprochen haben. Kurt Sutter ist derjenige, der Sons of Anarchy sich ausgedacht hat.
Und The Bastard Execution.
Ja, genau. ich wollte das mit einer kleinen Pointe aufbauen. Aber
Entschuldigung.
Alles gut. The Bastard Executioner, für die es gesehen haben, ja, was hat er sonst noch so gemacht? The Shield hat er, glaube ich, sehr viel mitgearbeitet. Natürlich Mayans MC, das Sons of Anarchy Spin-off. Er hat sich jetzt diese Mischung aus Western, Action, Drama ausgedacht, die da bei Netflix erscheint. Und so diese klassischen Themen von eben Leute, die dort im Westen hoffen, ein besseres Leben zu finden. Es geht viel um die Frage, stehen wir auf dem Gesetz oder herrscht hier noch die Gesetzlosigkeit? Und vor allem, es geht um Land. Im Western geht es immer um Land und die Besitzansprüche, die Menschen darauf erheben. Also ganz viele verschiedene Parteien, die der Meinung sind, Moment, das gehört jetzt uns oder auch nicht. Und wer sind da diese Menschen, die Besitzansprüche erheben? Cersei Lannister ist unter anderem hier unterwegs. Lena Headey aus Game of Thrones. Gillian Anderson aus Sex Education haben wir heute auch schon mal ganz kurz erwähnt. Lucas Till, den einige vielleicht aus dem spaßigen Film Monster Trucks kennen. Vielleicht aber auch eher als Havoc aus den jüngeren X-Men-Film. Diana Silvers ist hier dabei, die war damals, glaube ich, auch schon bei Space Force, hat sie eine Nebenrolle gespielt. Und natürlich, wenn wir von einer Kurt Sutter-Serie reden, darf Ryan Hurst nicht fehlen in einer Nebenrolle. Die Sache ist allerdings, wir wissen gar nicht, wie sehr wir hier von einer Kurt Sutter-Serie sprechen dürfen, weil, wie ich herausgefunden habe, er ist zwar der Schöpfer von dem ganzen Ding, hat sich aber früher oder später mit Netflix verkracht. Scheinbar hat er eine Pilotfolge im Rohschnitt abgeliefert, die schon so üppig ausgefallen ist, dass es fast irgendwie ein abendfüllender Spielfilm gewesen wäre. Und Netflix war damit nicht ganz einverstanden und hätte das gerne auf 2 Folgen geteilt gehabt. Und daraufhin hat Sutter irgendwie gesagt, das passt aber jetzt auch nicht mehr zu dem, was ich will. Und
aber ich glaube, ein Großteil war schon gedreht.
Ja. Also ich glaube, es ging dann eher so drum, nochmal was nachzudrehen, damit man dann diese 2 Folgen auffüllen kann. Und ich glaube, da waren nur noch so ein paar Wochen übrig. Und dann haben hier Regie und Produktion haben dann quasi übernommen und das Ding zu Ende gebracht. Also ich denke schon, da wird sehr viel Sutter-DNA drin sein. Vieles von diesen rauen Themen, die Sons of Anarchy, Bastard Executioner und Co. ausgezeichnet haben. Ich meine, was natürlich spannend ist, ist das Western-Setting, dass es sich da drinnen bewegt und man kann ja Sons of Anarchy, ich habe das gar nicht so sehr geschaut, also ich habe ehrlich gesagt gar nichts davon geschaut, aber alles, was ich so über die Serie gelesen habe, hört sich schon so an, als könnte man diese auch als einen sehr modernen Western ableiten, wenn man sich diese Revolverhelden mit dem Motorradfahren und so gleichsetzt, dieser Outlaw-Gedanke. Und hier geht's ja dann, glaube ich, also wenn ich das richtig verstanden habe, weniger, also so klar, du bist irgendwie in einer Welt, wo diese Outlaws existieren, aber du guckst auch schon irgendwie so diesen nächsten Schritt, so was kommt nach dieser Zeit, so was wird denn auf diesem Land erschaffen, gebaut oder wem haben wir dieses Land vielleicht auch weggenommen? Das sind ja alles so Fragen, die hier
vorkommen. Geht es nicht auch irgendwie um Lena Headey, die mit ihren erwachsenen Adoptivkindern irgendwie so ihr Land verteidigen
genau,
muss, ne?
Auf genau, genau. Lebt, ne? Ja.
Also vor den bösen Briten, ne?
Ja, ich kann es auch gar nicht einschätzen, ob das eher so eine Ensemble-Serie ist oder ob sie dann wirklich mit ihrer kleinen Familie so die Hauptdarstellerin ist, um die sich das alles dreht. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sie das.
Wir müssen ja mit jemandem mitfiebern.
Ja, und ich meine, mit wem nicht, wenn ich meine, ich fieber selbst mit Lena Headey mit, wenn sie Wein trinkt und Menschen in den Tod schickt.
Und sie war auch Teil der sehr guten Cypher-Serie Sarah Connor Chronicles, die leider abgesetzt wurde nach 2 Staffeln.
Stimmt. Sarah Connor Chronicles. Vielleicht das beste Terminator-Spin-off der letzten Fortsetzung der Prequels. Was auch immer.
Vermutlich.
Schaut das mal an, Sarah Connor Chronicles. Ja, der Balance bei Netflix. Vielleicht dieses Jahr, vielleicht auch nicht. Wir werden es herausfinden.
Ist auf jeden Fall schon lange fertig.
Ja. Also es könnte schon morgen erscheinen.
So, nächste Serie, noch eine Stars-Serie in den USA. Es gibt noch, ist noch nicht bekannt, wo die in Deutschland zu sehen ist. Und das ist ein Serien-Revival, mit dem wohl die wenigsten gerechnet hätten. Es ist eine quasi Fortsetzung zur Gladiatoren-Serie Spartacus, die damals von 2010 bis 2013 für 3 Staffeln und eine Miniserie lang bei Stars lief. Und die neue Serie heißt Spartacus House of Usher. Nicht Usher wie House of Usher bei Netflix, die Edgar Allan Poe Horrorserie, sondern Usher mit A, wie der Charakter in Gladiator, wollte ich schon sagen, in Spartacus. Genau. Das Besondere an dieser Sequel-Serie ist nämlich, sie erzählt nicht die Geschichte von Spartacus weiter, was in Anbetracht des originalen Seriesendes auch nicht möglich gewesen wäre. Stattdessen erzählt sie die Geschichte des ehemaligen Gladiators und Bösewichts aus Usher aus der Serie Spartacus, der in Staffel 2 getötet wurde, enthauptet. Es handelt sich also um eine Was wäre wenn, Fortsetzung, eine What-If-Serie, das Ganze, die in einer alternativen Geschichtsschreibung Realität spielt, in der dieser Charakter überlebt und stattdessen Spartacus getötet hat. Und zum Dank erhält er dann halt den Ludus, diese Gladiatorenschule seines früheren Meisters Batiatus, in der er dann mit zahlreichen Konflikten von außen und innen konfrontiert wird. Du schüttelst auch so fassungslos den Kopf die ganze Zeit.
Ich hätte nie gedacht, dass wir ein Multiversums-Spartacus-Spin-off dieses Jahr bekommen.
Ich auch nicht. Ich bin auf jeden Fall trotzdem sehr gespannt auf die Serie. Einerseits, wie diese doch eigentlich sehr manipulative und durchtriebene Figur aus der Originalserie jetzt als Hauptcharakter funktioniert. Der war eigentlich mehr so der Littlefinger von Spartacus. Ich mochte die Originalserie sehr. Ich habe sie jetzt gerade auch erst im Frühjahr dieses Jahr nochmal komplett geschaut. Und vor allem in Bezug auf diese sehr explizite Darstellung von Sex und Gewalt in der Serie bin ich neugierig, wie eine Spartacus-Serie heutzutage aussehen wird. Ob die immer noch so explizit ist wie früher. Auf jeden Fall werden die Effekte besser sein als früher. Besser, aber die Pilotfolge, die kannst du fast gar nicht mehr schauen. Das sieht so schlimm aus.
Ich habe das nie gesehen, aber ich war da immer super fixiert drauf, weil, keine Ahnung, damals 2007, als 300 kam, war das kurzzeitig auch mal so einer der bestimmten Filme meiner Jugend. Und dann lag irgendwie so der Sprung zu Spartacus immer nah, aber damals habe ich noch nicht wirklich Serien geschaut. Deswegen bin ich nie dahin gekommen. Aber jedes Mal, wenn ich so einen Promotion-Still gesehen habe, dachte ich mir, oh mein Gott, das sieht ja genauso aus.
Ja. Ich finde sie auch heutzutage noch sehr, sehr gut. Ich bin mehr von den früheren Staffeln, wo es in dieser Gladiatorenschule noch spielt, die fand ich besser als jetzt die spätere Staffel. Deswegen bin ich sehr froh, dass es jetzt wieder so quasi back to the roots geht mit diesem Serienrevival. Genau, die Serie startet im Herbst in den USA. Und jetzt am Samstag, nachdem der Podcast erschienen ist, wird bei der Comic-Con die Serie auch vorgestellt. Also da gibt's dann wahrscheinlich auch einen Trailer und Startdatum. Deswegen verweise ich einfach mal darauf, auf die Informationen, die erst in ein paar Tagen bekannt werden.
Ob sie auch dann zu Rom irgendwann mal ein Revival machen, also der HBO-Serie, das wäre doch angemessen.
Mal schauen. Nächste Serie bei Netflix, Matthias wieder. Was ist die Netflix-Serie?
Ja, was ist denn da los? Death by Lightning, also das habe ich mir gar nicht absichtlich alles hier ausgesucht.
Tod
das
durch Blitz.
Ist, genau, Tod durch Blitz, ein Historiendrama, also wir bleiben in der Vergangenheit, basiert auf dem Roman Destiny of the Republic von Candace Millard aus dem Jahr 2011, wobei ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es ein Roman ist und nicht einfach nur ein Sachbuch, Biografie, was zusammenfasst, was
es
damals...
Es basiert ja auf einer echten...
Passiert ist, genau. Wir haben hier die Geschichte von James A. Garfield und falls euch der gute Mann nichts sagt, das ist der 20. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika gewesen und die Geschichte wäre ziemlich langweilig, wenn er einfach nur seinen Präsidentenkram gemacht hätte. Nein, hier muss was Aufregenderes passieren. Er wurde ermordet und genau diese Geschichte wird hier erzählt. Michael Shannon spielt den guten Garfield. Ich glaube, Michael Shannon muss man an dieser Stelle nicht mehr vorstellen. Ein wirklich begnadeter Schauspieler wird ermordet von Matthew McFadden. Der in Succession ja in den letzten Jahren sehr viel Spaß hat. Also ich glaube, er als Schauspieler hatte wahnsinnig viel Spaß. Seine Figur Tom, die er gespielt hatte, hatte in keiner einzigen Folge Spaß. Aber das macht ihn, glaube ich, zu einem sehr guten Kandidaten, um hier so einen Attentäter zu spielen, der sicherlich auch gefangen ist in verschiedenen Emotionen. Sicherlich ist einer davon auch der Selbsthass. Er spielt den Mörder Charles J. Chito, wenn ich das richtig ausspreche. Und ansonsten auch dieser Cast von dieser Netflix-Serie wirklich prächtig besetzt. Wir haben hier Bradley Whitford aus West Wing in einer Nebenrolle. Nick Offerman, der das Parks and Recreation-Vermächtnis sicherlich auch ins Weiße Haus mal endlich hineinträgt. Endlich wird hier mal Ordnung gesorgt in der amerikanischen Politik. Wen haben wir denn noch? Betty Gilpin spielt mit aus Glow, könntet ihr die kennen. Und oh, ich bin mega gespannt auf Shea Wingham. Das ist ja einer meiner absoluten Lieblingsnebendarsteller. Der wird vermutlich nie eine Hauptrolle irgendwo groß bekommen. Aber egal, wo er rumfällt, das ist absolut großartig. Zuletzt in den beiden Mission Impossible-Filmen mit Tom Cruise, die ins Kino kamen. Oder auch hier F1, The Movie, der Formel-1-Film mit Brad Pitt. Da hat er auch ganz am Anfang wirklich so, keine Ahnung, 5 Minuten Auftritt. Aber es ist eine Rolle, über die ich jetzt noch nachdenke, weil er einfach so ein guter Schauspieler ist, um aus ganz wenig Material wirklich viel herauszuholen. Und einen besonderen...
Und er war übrigens... Er und Betty Gilpin waren gerade erst dieses Jahr in der Netflix-Serie American Primeval zu sehen.
Oh, da siehst du, welche Netflix-Serie ich noch nicht geschaut habe. Verdammt. Ja, nee, ich meine, Shea Wickham macht auch wirklich so viel Kram, also das, da kommt man gar nicht hinterher, das alles zu schauen. Einen Darsteller möchte ich noch erwähnen, Kyle Soller, weil Kyle Soller gibt mir die Möglichkeit, nochmal darauf zu verweisen, dass Andor, in der er mitspielt, eine wunderbare Serie ist, die euch unbedingt anschauen
danach solltet. Hast du die Serien ausgewählt für den Podcast. Ja. Wo spielen Andor-Darsteller
mit? Genau, ja, das ist wirklich der einzige Grund, warum Death by Lightning es hier hineingeschafft hat. Nee, Quatsch. Ich bin auch gespannt, weil der kreative Kopf hinter dem ganzen Projekt auch schon einen sehr guten Film gedreht hat, beziehungsweise nicht gedreht hat, sondern es geschrieben hat. Das ist Mike Makowski, Bad Education mit Hugh Jackman. Der kam, glaube ich, so während der Pandemie. Das war so ein HBO-Film oder irgendwas, der bei uns im Streaming, bei Sky, glaube ich, dann veröffentlicht wurde. Da geht es um einen Lehrer und dessen mehr oder weniger guten Machenschaften. Den kann man sich definitiv mal anschauen. Wenn er den Schwung, der in diesem Drehbuch gesteckt hat, mit in Death by Lightning bringt, bin ich da sehr glücklich und auch interessant. Das ist so wirklich so eine Mini-Miniserie mit nur 4 Folgen, laut den Angaben, die ich bisher gefunden habe. Und das heißt, das könnte man auch sicherlich schön dann so an einem Abend gemütlich wegbingen.
Allein für den Cast und das Setting ist es schon sehr interessant.
Ja, ich weiß nicht, so Präsidentenmorde, ist das deins?
Wir ranken die besten Präsidentenmorde. Lincoln, Kennedy und dann, wie hieß er jetzt?
Garfield.
Garfield, ja. Death by Lightning bei Netflix, gibt noch kein Startdatum, ne?
Nee, tatsächlich noch nicht, nee.
So, und dann kommen wir zur nächsten Serie, eine FX-Serie. Und es gibt keine Serienvorschau, Jahresvorschau, Halbjahresvorschau, wo ich dabei bin, wo keine Ryan Murphy-Serie mit aufgeführt wird. Eigentlich, natürlich ist es schon die zweite. Mhm. Wir hatten ja schon eine vorhin. Aber auf die hier freue ich mich mehr. Und zwar heißt sie The Beauty. Das ist eine Sci-Fi-Thriller-Horror-Mystery-Serie, die ein wenig klingt wie ein Mix aus It Follows trifft The Substance.
Mm.
Und das Ganze basiert auf der Graphic Novel The Beauty, die erschien 2015 bis 2021. Und zur Serienhandlung selbst gibt es jetzt noch nicht viele Infos, aber das Konzept der Vorlage kann man halt nehmen. Und das ist sehr, sehr wild und vielversprechend. Und zwar geht es um ein sexuell übertragbares Virus namens The Beauty, das den menschlichen Körper verändert und einen globalen Beauty-Hype auslöst. Denn perfekte Haut, ein definierter Körper und makellose Schönheit sind plötzlich nur noch eine sexuelle Begegnung entfernt. Und im Comic geht es um die zwei Ermittler Drew Foster und Cara Vaughan, die Verbrechen in Zusammenhang mit The Beauty untersuchen und feststellen, dass die Krankheit vielleicht doch einen hohen Preis fordert und nicht nur schön macht. ist auf jeden Fall sehr, sehr wild. Ryan Murphy hat, glaube ich, auch in einem Interview gesagt, dass das so seine Antwort auf den Ozempic-Hype sein soll, die Serie in den USA. Bin ich schon sehr gespannt. Und natürlich gibt's auch wieder einen Ryan Murphy-Cast, einen sehr namhaften Cast. Und zwar die Hauptrollen spielen Evan Peters und Rebecca Hall. Und auch mitspielen Ashton Kutcher und Anthony Ramos.
Hm.
Und eine von den Hadid-Schwestern. Ich weiß aber gerade nicht, welche.
Bella Hadid?
Wahrscheinlich.
Keine Ahnung, das ist die einzige, die mir gerade einfällt.
Eine von denen. Genau, und das Ganze ist halt auch so ein sehr, sehr internationales Projekt. Die Serie haben sie gedreht in New York, in Venedig, in Rom und Paris unter anderem. Also das wirkt schon alles sehr, sehr episch, was sie dort auf die Beine stellen. Bin ich sehr, sehr gespannt. Das kommt in den USA zu FX und in Deutschland dann zu Disney Plus. Es gibt noch kein Startdatum, aber ich hoffe mal, dass sie vielleicht im Herbst startet, weil Horror... Mystery, das passt so in den Herbst rein. Bin ich sehr gespannt. Hattest du davon schon irgendwas gehört?
Nicht, bevor du es das erste Mal erwähnt hast in unserer Auswahl. Aber ja, ich weiß nicht, Ryan Murphy habe ich in letzter Zeit immer eher einen Bogen drumherum gemacht. Aber das klingt tatsächlich wieder ein bisschen spannend. Also ich werde vielleicht reinschauen. Vielleicht, vielleicht.
Vielleicht, mal gut. Mal gucken, ob du auf den Beauty-Hype aufspringst. So, die nächste Serie bei Amazon, die ich nicht selbst vorstelle. Aus Gründen.
Als wir diesen Podcast geplant haben, hat Max gesagt, es gibt einen einzigen Titel, den musst du machen, weil ich werde auf keinen Fall über die neue Guy Ritchie-Serie sprechen. Und ehrlich gesagt, wir müssen irgendwann mal einen Podcast machen, wo wir deine Guy Ritchie-Ablehnung hier in tiefen psychologischen Elementen durchsprechen. Aber
es liegt einfach nur an Aladdin.
Ja, die Sache ist, eigentlich hätte Max in einer alternativen Welt Glück gehabt und Guy Ritchie hätte sein Leben lang einfach nur irgendwelche Gangsterfilme fürs Kino gedreht.
Dummerweise. Weil Max ja auch so gerne Gangsterstoffe guckt, ne?
Dummerweise kam Guy Ritchie auf die Idee, eigentlich alle seine Erfolg-Hits irgendwie in Serien umzuwandeln. Angefangen hat das mit The Gentleman bei Netflix, Mobland bei Paramount Plus. Gut, das basiert auf keinem Hit von ihm, aber es ist very on brand für
Und jetzt Guy großes Ritchie. Dilemma, weil eine Serie, die er eigentlich gerne sehen würde.
Genau, er hat nämlich jetzt die Geschichte des jungen Sherlock Holmes verfilmt, falls ihr nicht ganz euch in der Filmografie von Guy Ritchie auskennt. Er hat tatsächlich schon zwei sehr erfolgreiche Sherlock Holmes-Filme gemacht, damals 2009 und 2011 mit Robert Downey Jr. als eben Sherlock Holmes und Jude Law, den wir auch schon hier im Podcast hatten, als Dr. Watson. Jetzt geht es um die junge Version. Wir haben hier jetzt nicht mit der Vorlage von Sir Arthur Conan Doyle zu tun, sondern Andrew Lane hat hier die Bücher geschrieben, auf dem die Young Sherlock-Serie bei Amazon Prime basiert. 2015 ist das erste Buch erschienen. Ich glaube, seitdem 7 weitere Fortsetzungen und das ist noch eine weitere fortlaufende Reihe, also Stoffe, reichlich Staffeln, jetzt kommt erstmal eine mit 8 Folgen. Daher Guy Ritchie übernimmt die Regie und, also ich glaube nicht bei allen Folgen, aber halt wahrscheinlich wieder so die ersten 2, 3 oder so, wie das oft so ist, wenn irgendwie ein so großer Star-Regisseur eine Serie produziert, dann inszeniert er da zumindest auch den Auftakt, gibt irgendwie so den Tonfall vor, auch ein bisschen Look und Feel und so weiter. Showrunner ist tatsächlich Matthew Parkhill, der hier eher so Thriller, Politgram, Cop-Shows gemacht hat. Deep State zum Beispiel, Rogue ist was Größeres, Bekanntes. Und ja, um was geht's? Es geht um den jungen Sherlock Holmes. Er ist 19 Jahre alt zu Beginn dieser Geschichte. Er ist in Oxford, der großen Universität. Und hat da seinen ersten Mordfall, den er sich genauer anschaut und versucht herauszufinden, Moment, was ist denn hier passiert? Und da kann man schon feststellen, dieser kluge Kopf hat einiges zu sagen. Gespielt wird er von Hero Finds Tiffin, den ihr vielleicht aus Harry Potter und der Halbblutprinz kennen könntet. Da hat er damals den jungen Tom Riddle gespielt. Oder
Aus Gründen.
Es hat wirklich so einen Blick drauf, wo man sich denkt, um Gottes Willen, hoffentlich kommt jetzt nicht gleich der Todesfluch ums Eck. Oder ein Cruciatus.
Und auch wegen seiner familiären Verbindung.
Das natürlich auch. Hier verwandt natürlich. Vor allem jetzt in dieser Serie auch ganz spannend, spielt sein Onkel auch noch mit Joseph Fiennes. Aber Max hat natürlich angespielt auf Ralph Fiennes, der damals den Voldemort in Harry Potter Film gespielt hat. Also wirklich
die ganze Fiennes-Familie.
Genau. Was ich eigentlich noch zu Hero Fiennes Tiffin sagen wollte, falls ihr nicht Harry Potter gesehen habt, aber in den letzten paar Jahren mal im Kino war, er hat auch Hardin Scott in der After-Reihe gespielt, von der es ja auch gefühlt 5 Filme gibt, 4 Filme.
Es sind Filme, die existieren.
Es sind wirklich sehr viele Filme, die existieren. Ich dachte immer, ich habe einen guten Überblick darüber, bis ich vorhin kurz reingeguckt habe, wie viele Fortsetzungen kamen und ich bin irgendwo so bei Teil 2 oder 3 ausgestiegen. Und musste mich mal wieder einlesen in das Vermächtnis von Hardin Scott. Ja, Young Sherlock Holmes, ich denke, das wird sehr, sehr klassisch werden. Also im Sinne von so diesen typischen Guy Ritchie-Vibe mitbringen, den typischen Sherlock-Vibe. Es wird sicherlich sehr viele clever gelöste
wahrscheinlich ein bisschen Fälle. Weniger poppig als Enola Holmes.
Ja.
Damit sich das auch davon unterscheidet.
Das ist ein guter Einwurf, aber ich meine, Amazon hat ja noch nicht sein eigenes Enola Holmes. Insofern könnte das vielleicht auch so exakt
bald.
Das Konkurrenzprojekt sein. Ja.
Wie sich Guy Ritchie einfach durch die Streamingdienste mobbelt.
Echt Netflix, Paramount und jetzt Amazon. Ich bin schon gespannt, was er als nächstes Serie ankündigt, nur um dich persönlich zu quälen.
Wann macht er seine Disney Plus Serie?
Soll nicht zu Aladdin auch eine Spin-off-Serie kommen? War da mal was angekündigt? Könnte da nicht was angekündigt werden? Ich meine, wenn selbst Beauty and the Beast seine Gaston-Serie bekommt.
Niemals.
Niemals. Wahnsinn. Wir trauern.
Genau. Um Young Projekt. Sherlock bei Amazon. Ich denke mal, das ist so vom Vibe her auch so eine Winterserie, die so wahrscheinlich im Dezember, November kommt.
Also ich könnte mir auch vorstellen, dass die sich richtig gemütlich anfühlt mit der coolen Kulisse und so weiter, wenn man da so ein bisschen in dieses Setting eintaucht. Aber auch nämlich an sehr kurzweilig erzählt. Also ich denke, das könnte schon richtig abgehen.
So eine Weihnachtsserie eigentlich, ne?
Why not?
Schauen wir mal. Eine letzte Serie haben wir noch.
Daisy ist wirklich eine Weihnachtsserie.
Die kommt nämlich im Dezember, ne?
Ja. Wonder Man bei Disney Plus, die sechste Marvel-Serie, die wir dann dieses Jahr gesehen haben. Vielleicht kurzer Auffrischer. Es ging los mit Your Friendly Neighborhood Spider-Man bei Disney Plus im Animationsgewand. Dann hatten wir jetzt zuletzt zwei Live-Action-Serien. Einmal Daredevil Born Again und Ironheart. Und ich zähle hier noch Eyes of Wakanda und Marvel Zombies, wenn die beiden dann tatsächlich kommen. Also ich glaube, Eyes of Wakanda ist ja für August gesetzt.
Genau, die andere kommt im Oktober.
Ja, genau. Und dann im Dezember Wonder Man, da haben wir nochmal eine Live-Action-Serie, die geschaffen wurde von Daniel Destin Cretton und Andrew Guest. Daniel Destin Cretton liebe ich sehr, weil der den ganz, ganz, ganz fantastischen Kurzfilm, sage ich fast schon, nicht Kurzfilm, aber Indie-Film Short Term 12 gedreht hat. Damals auch für Brie Larson ein ganz wichtiger Film und die MCU-Connection hat er durch Shang-Chi, da hat er damals den Film gedreht.
Und er macht den nächsten Spider-Man.
Genau, er macht den nächsten Spider-Man, also er ist wirklich richtig tief drinne. Und Andrew Guest, habe ich auch mal nachgeguckt, was hat der denn eigentlich alles gemacht? Der hat tatsächlich auch so ein paar MCU-Anbindungen, war in beratender Position zum Beispiel bei der Hawkeye-Serie dabei und hat auch hier bei dem neuen Fantastic Four-Film ab irgendeinem Punkt seinen Senf dazu gegeben, was er davon hält. Aber ich glaube, was ihn hier für diese Serie prädestiniert, ist, dass er wirklich ganz, ganz, ganz viel Comedy-Erfahrung mitbringt. Er hat mitgearbeitet an 30 Rock, an Community, an Brooklyn Nine-Nine. Also das sind schon so ein paar große Kaliber, die da...
Wird das etwa eine Comedy-Serie?
Genau, die da in den letzten Jahren kam. Und Wonder Man macht euch jetzt nicht irgendwie so auch ein großes Action-, Fantasy-, Science-Fiction-Abenteuer gefasst, sondern das wird, glaube ich, eher was sehr, sehr Komödiantisches, was da auf uns zukommt, was sehr verspielt ist. Sicherlich auch was, was so ab und zu mal auf die Meta-Ebene schielt. Wir haben hier im Mittelpunkt einen Schauspieler, einen Hollywood-Star, wobei Star vielleicht ein großer Begriff ist, hier Simon Williams. Ich glaube, dem seiner... Simon Williams, der sich hier ja mehr oder weniger unerwartet in einen Superhelden verwandelt, weil er Superkräfte bekommt und dann trägt er den titelgebenden Namen der Serie als Superheldennamen, nämlich Wonder Man, und trifft auf...
Es gibt ja einen bekannten Schauspieler im Marvel Cinematic Universe.
Ja, genau, und auf den trifft er hier, den größten, ich habe mir aufgeschrieben, der größte Scharlatan des MCU, Trevor Slattery. Ihr kennt ihn vermutlich eher unter dem Namen Mandarin, weil da wurde er eingeführt in Iron Man 3, gespielt von Ben Kingsley, hat sie dann natürlich rausgestellt. Nein, der echte Mandarin ist, und da sind wir wieder bei Daniel Destin Cretton, der echte Mandarin kam erst in Shang-Chi vor, gespielt von Tony Leung. Auch absoluter Wahnsinn, dass der mal im MCU war und das dann in so einem Film. Frech.
Und da war er auch in dem Film.
Stimmt, da war Ben Kingsley auch schon. Also ich glaube, wenn es einen roten Faden gibt, der sich da irgendwo durchzieht, dann ist es Ben Kingsley als Trevor Slattery. Der nimmt den Simon so ein bisschen unter die Fittiche, würde ich sagen, von dem, was man bisher so gesehen hat. Aber es sieht eher nach einer sehr chaotischen
Buddy-Comedy.
Ja, Buddy-Comedy aus. Und genau, wer spielt eigentlich Simon Williams? Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Ja, Abdul-Mateen II. Ist das. Der hat wirklich schon einige Franchise-Sachen sich in letzter Zeit aufgeladen.
Ich war mir sicher, dass der schon im MCU war, aber nein, war er nicht. Er war im DCEU.
Genau, er hat Black Manta gespielt in den Aquaman-Filmen mit Jason Momoa. Er war in der Watchmen-Serie von Damon Lindelof als Dr. Manhattan.
Spoiler.
Unterwegs. An diesem Punkt können wir offen über das Geheimnis, über das blaue Geheimnis reden. Und kein Spoiler, er war dann Morpheus im letzten neuen Matrix-Film hier.
Ja.
Genau, hat er Lawrence Fishburne.
Multiverse
Morpheus. Vielleicht war da jetzt auch der Multiverse Wonder Man. Wir wissen ja bisher immer noch nicht so richtig, wo, wann, wie, warum diese Serie jetzt.
Warum diese Serie?
Ja, keine Ahnung. Ich meine, es ist ja interessant so, dass diese neueren Marvel-Serien auch, ich glaube, das ist eine, die so unter dem Spotlight-Banner veröffentlicht wird, falls ihr euch daran erinnert. Das hat Marvel auch mal irgendwo eingeführt und da ging es, ich weiß gar nicht genau, was die Abgrenzung war, halt, dass der Fokus letzten Endes auf eine kleine Figur im großen Marvel-Kosmos gelegt wird und deren Geschichte halt näher im Detail beleuchtet wird. So Echo, glaube ich, war damals die erste Serie, mit der sie das bekannt gemacht.
Ich glaube, das war auch die letzte. Die ändern sich ständig und aktuell ist ja, glaube ich, eher so das Mantra bei Marvel. Wenn wir Serien machen, dann sollen sie das Potenzial haben, mehrere Staffeln zu laufen und nicht viel kosten. Und ich glaube, da ist Wonder Man, schlägt da, glaube ich, in die richtige Kerbe.
Ja, also wer weiß, vielleicht sehen wir hier die erste von insgesamt 16 Staffeln von Wonder Man, die in den nächsten 16 Jahren auf uns zukommen werden. Ich bin mal vorsichtig neugierig, sage ich vor allem, weil ich halt so überrascht war von Ironheart. Ich weiß gar nicht, was deine Gedanken zum Wonder Man.
Ich kann mir noch so nicht so wirklich was drunter vorstellen, wie das ins MCU passt. nicht das, ob, wird das so wie She-Hulk? Das ist auch so ja, völlig
aber das doch nicht das
überdreht also, Comedy ja. ist oder doch irgendwie was Ernsteres. Ja, mal schauen. Vielleicht gibt's ja West Coast Avengers danach, wenn es in Hollywood spielt.
Warum nicht?
Wonder Man und She-Hulk, wen gibt's noch?
Ich meine, wir haben She-Hulk auch echt schon lange nicht mehr gesehen. Jetzt wünsche ich mir einen Gastauftritt.
Die ist zu teuer, um irgendwo aufzutreten.
Ja, aber sie können ja einfach hier Tatjana Maslany holen. Und ich hatte ja schon gehofft, dass sie in Daredevil irgendwo vorkommt. Muss aber auch gestehen, ich habe Daredevil noch nicht zu Ende gesehen. Also bitte nicht spoilern, wenn sie doch noch vorkommt. Nein.
Das passt nicht zum Schade. Tonfall von Daredevil.
Ich finde sein Dating-Life interessanter als sein Superhelden-Life.
Ja, das wird ja auch in der neuen Serie. Hat er auch Dating-Life.
Na gut. Vielleicht schaue ich doch noch zu Ende.
Genau. Das ist der große MCU-Kracher, der noch dieses Jahr kommt.
Ja.
Nach Fantastic Four natürlich.
Das ja, das ist.
Was hat das MCU noch dieses Jahr? Ja, natürlich. Nächste Serien Woche.
Vor. Ich meine, wenn wir überlegen, wir haben 3 MCU-Filme und 6 MCU-Serien, 9 MCU-Einträge insgesamt, das ist schon sehr viel.
Naja, 3 Filme, ich würde eher sagen, es waren nur 2. Das eine war kein Film.
Burn. Naja.
Das war ein Zusammenschnitt von Ideen. Ja. So, jetzt einmal tief durchatmen. Das war Serie Nummer 20 und damit sind wir durch mit unserer kleinen Auswahl an spannenden kommenden Neuheiten. Vielleicht noch zum Abschluss die kurze Frage nach all den neuen Serien. Auf welche neue Staffel freust du dich vielleicht noch am meisten auf dieses Jahr? Hast du da irgendeine, auf die du dich besonders freust? Ich kann sonst anfangen und ja. oder dir ein paar vorgeben,
damit du den gib mal ein paar
Also
vor.
Ich freue mich auf jeden Fall natürlich sehr auf Stranger Things Staffel 5, das große Finale, auf Fallout Staffel 2 im Dezember bei Amazon. Im September startet die 4. Staffel The Morning Show, da wird sich Matthias bestimmt sehr drauf freuen.
Da hast du was Gutes genannt tatsächlich.
Ja. Eine andere Apple Sci-Fi-Serie, die Matthias auch sehr gern mag, startet ja. in die 5. Staffel dieses Jahr. Sie fängt mit F an und hört mit Or All Mankind auf.
Oh mein Gott, ja stimmt. Alter, wir sind echt wieder in so einem richtigen Über-Apple-Jahr mit Morning Show, mit Foundation, mit, For All Mankind.
Severance hatten wir, genau.
Ja,
Murderbot.
Das sind keine Über-Apple-Serien, tut mir leid. Das ist nicht für die OGs.
Und ich freue mich auch sehr, ich hoffe, sie startet auch zeitnah in Deutschland die 2. Staffel von Peacemaker.
Oh, ich bin super skeptisch, ich weiß nicht, aber ja.
Weil die halt so jetzt dieses Brückenstück ist zwischen dem DCEU und dem neuen DCU.
Also ich meine, ich werde das auf alle Fälle schauen, aber ja, mal gucken, vorsichtig, optimistisch.
Die ja angeblich auch schon so eine Richtung vorgeben soll, in die sich das DC-Universe jetzt entwickelt demnächst, worauf das hinausläuft.
Er etabliert einfach das Multiverse schon mit seinem zweiten Live-Action-Projekt, was er irgendwie am Start hat, der gute James Gunn.
Ich meine, der Trailer verrät es ja auch schon, dass es um einen Peacemaker aus dem alten DCEU geht, der in das neue, in ein besseres Universum plötzlich stolpert und wahrscheinlich dort sich selbst umbringt, damit er dessen Platz einnimmt. Ne?
Oh Mann. Man darf ja nie vergessen, dass James Gunn und Zack Snyder zusammen den Dawn of the Dead-Film damals ins Kino gebracht hat. Die sind gut befreundet und es gibt überhaupt keinen Streit zwischen ihnen.
Ja, die taten auch beide einen Gastauftritt in der neuen Staffel Rick and Morty. Ne?
Stimmt, ja. Nee, weil es jetzt schon wieder hier in ein besseres Universum und so. Und ich bin jetzt schon diesen Diskurs leid.
Superman ist das ist keine ein 3 Zitat aus dem Teaser.
Ja, alles gut.
So, natürlich gibt's noch viel mehr neue Serien oder auch spannende Neuheiten, die es jetzt schweren Herzens nicht mit in die Auswahl geschafft haben oder noch nicht verkündet wurden. Aber keine Sorge, mehr geballte Serienfreude. Und einen Überblick über die besten Neustarts bekommt ihr natürlich auch weiterhin in unseren monatlichen Serienvorschau-Folgen. Das ganze Jahr über. Nächste Woche, wenn alles klappt, dann auch schon für den August. Und hört dann natürlich auch gerne wieder rein. Ich hoffe, ihr habt ein paar schöne, spannende Titel erstmal in dieser Folge gefunden, auf die ihr euch jetzt auch schon freuen könnt. Alle Serien findet ihr dann auch nochmal übersichtlich in den Shownotes. Wenn ihr irgendwie einen Titel nicht mitbekommen habt, guckt in die Shownotes, da steht das dann drin. Danke dir, Matthias, für die ganze Serienvorfreude, die du mitgebracht hast und die vielen Andor-Verweise.
Ja,
möchtest
ja,
du nochmal sagen, welche die beste Serie für dich dieses Jahr war?
Also
und bleiben wird?
Ja, ich meine, ich fand schon ziemlich gut Andor. Also das hat mich echt überrascht. Also
war so ein Sleeper-Hit. Ne?
Genau, ja. Aber kann man machen, ja.
Genau. Schaut Andor. Danke, Matthias. Ich danke euch fürs danke Zuhören. Dir. Habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.
You set the gold standard for your business. Your website should do the same. Wix puts you at the helm, so you can enjoy the creative freedom of designing your site just the way you want. Want someone to bounce your ideas off? Talk with AI to create a beautiful site together. Whatever your business, manage it from one place and tie it all together with a personalized domain name. Gear up for success with a brand that says you best. You can do it yourself on Wix.